Wenn ihr diese Runde seht, dann gibt es etwas Wichtiges zu besprechen. Und selbst wenn das bedeutet, wir sprechen die Strategie-Releases des Jahres 2026 Ende Februar durch. Naja, die Zeit, die fliegt, sagen wir es doch einfach mal so. Auf eins könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen, dass wir viele Worte in die Luft reinwerfen werden. Und wenn es darum geht, dass viele Worte durch die Luft geschmissen werden, dann darf natürlich nicht der Maurice Weber fehlen.
Ich wünschte, ich könnte da jetzt was gegen sagen, dass du mich nach in etwas, was nach einem Kompliment klingt, als Schwätzer gedisst hast. Aber leider hast du halt 100% recht. Hallo allerseits.
Ich wusste es. Ich treff genau den Nagel auf den Kopf.
Leider.
Normalerweise haben wir nämlich, wenn jemand den Nagel auf den Kopf treffen soll, jemand anderen dafür. Jemanden, der für Kalkül steht, für messerscharfe Analyse und jemand, der vor allem auch heißere Takes raushaut, seit es Ragebait gibt. Hallo, liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen.
Ich dachte, du sprichst jetzt von heißer Luft, aber hast du Gott sei Dank nicht getan.
Ich finde, da hast du was verpasst.
Vielen Dank.
Da hast du was verpasst.
Wobei ich eine Sache gleich kritisieren muss oder korrigieren muss.
Wir haben noch nicht mal alle drei Leute vorgestellt und Krawallen klickt wieder
Weil ich
los.
Glaube, wir haben uns nicht verabredet zu sagen, wir reden über die Strategiespiele des Jahres,
das
sondern allgemein über Spiele.
Das stimmt.
Weil das würde, glaube ich, unseren Gast, den du jetzt bestimmt auch gleich so glorios vorstellst.
Ja.
Ich spiele gesagt. Ich meine Spiel-Releases. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Ich meine,
unser Gast ist schon ganz zittrig und schwitzig geworden, weil er sich jetzt komplett anders vorbereitet hat. Ranger, das musst du jetzt erstmal wieder.
Ja. Ich meine natürlich Spiele-Releases des Jahres. Ja?
Sag mir nach.
Ich meine Spiele-Release. Hallo, ich habe extra für dich hab ich was Besonderes aufgefordert. Ja, ich habe mir extra was. Jetzt macht der das alles kaputt.
Das geht so großartig los.
Egal, wir machen. Ich habe extra was aufgeschrieben. Pass auf.
Ja.
Denn wenn wir über unsere Spiele 2026 sprechen, dann brauchen wir auch jemanden als Gast, der einen Einfluss auf 2026 hat. Er ist Teil eines der erfolgreichsten Streamer-Kollektive Deutschlands, euch vielleicht bekannt als RTS-Profi, Speedrunner oder Mitglied des Main-Raid-Kaders von Sauerkraut, Leon von Bonschweiß dabei.
Also, da hast du jetzt wirklich, Leon, du hast warten müssen auf deine Einleitung, aber sie war würdig.
Ich dachte, es kommt ein Joke mit Pete's Meat, als du Streamer-Kollektiv gesagt hast. Die konnten leider nicht, dafür haben wir heute, aber ich freue mich sehr dabei zu sein.
Der wäre noch besser gewesen, Ranger.
Oh Mann, jetzt ärgere ich mich. Der damals bei Hashtag Aufbruch abgehauen ist.
Es wäre jetzt auch irgendwie nur fair gewesen, die armen Pete's haben sich neulich ja komplett roasten lassen, wenn wir jetzt quasi in ihrer Abwesenheit dann dafür sie hier mal benutzen würden, um Bonjour zu roasten, aber haben wir nicht.
Richtig.
Also streng genommen, also wir haben quasi jetzt schon wirklich in der Einleitung wie viele Fehler und verpasste Gelegenheiten? 5 oder sowas? Und es geht noch nicht mal los. Es ist ja geil. Leon, freust du dich, diese Einladung angenommen zu haben?
Ja, also erstmal musste ja der Termin wegen mir schon mal verschoben werden, weil ich krank geworden bin. Deswegen erstmal danke dafür, dass wir das heute wieder hier nachholen können.
Und
ja, wenn ich mit euch drei hier sitzen kann und abnörden kann, weil das Ding ist, Ranger hat ja prinzipiell keinen Fehler gemacht. Wenn wir zusammenkommen, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass wir über Strategiespiele, gerade aus dem Echtzeitstrategiesektor reden. Aber ja, heute gibt's halt einen Komplettrundumschlag für 2026, was wir so an Spielen zu erwarten haben.
Wir haben auch ganz bewusst vielleicht mal für das Stammpublikum entschieden, wir machen's ein bisschen breiter, weil wir irgendwie auch schon über Strategiespiele sehr viel reden und bei mir werden's auch viele Strategiespiele sein, aber bewusst wollten wir nicht nur das. Wir wollten ein bisschen einen umfangreicheren Blick haben und deswegen haben wir uns auch gedacht, mit dir passt es ja auch perfekt, weil wir haben die Überschneidung, aber wir haben auch alle nochmal unsere eigenen Sachen, die wir cool finden. Das heißt, Ranger, moderiere uns an, lass uns loslegen.
Ich glaube, ihr werdet richtig überrascht sein hinterher, wenn ich meine Spiele vorstelle, auf die ich mich am meisten freue. Vielleicht mal, um euch kurz da draußen abzuholen, liebe Leute. Wir werden jetzt nach und nach besprechen, was unsere Lieblings, wir haben uns mal auf 3 Spiele des Jahres 2026 hoffentlich werden könnten, geeinigt, sodass wir gemeinsam einfach mal darüber sprechen, auf was wir uns freuen können. Sind es Strategiespiele? Fragezeichen. Sind es andere Spiele? Fragezeichen. Ich habe da schon ein bisschen gespoilert bei mir. Aber lasst uns das folgendermaßen machen. Wir gehen einfach mal so ein bisschen Reihe um, werden dann so ein bisschen darüber diskutieren, beziehungsweise ein bisschen darüber sprechen. Die Person, die ihr Spiel vorstellt, die wird einfach mal ein paar Sachen dann dazu sagen. Bevor wir jetzt gleich aber loslegen, und da würde ich gerne mit Steinwallen gleich loslegen, dass du als erstes mal dein Spiel auf Platz 3 vorstellst, auf das du dich am meisten freust, würde ich gerne jeden von euch einmal dazu aufmuntern, bevor ihr über euer drittmeist gewünschtes Spiel, kann man das so zusammenfassen, redet, kurz mal anzuteasern, was euer Platz 1 sein könnte, ohne den Titel zu nennen.
Boah, nee, ich hab's gar nicht, warte mal kurz.
Gerankt. Ich hab's auch nicht,
ich
gerankt.
Auch nicht gerankt. Davon war nie die Rede, Ranger. Was erzählst du hier?
Nimm doch irgendeins von den drei Spielen, die du hast.
Ich ranke nie was. Lieblingsfragen werden bei mir immer unterbunden.
Ich muss das wirklich aber auch stark kritisieren. Ranger bildet sich, denkt sich hier das Format so zurecht, wie er möchte. Auf einmal sind es doch nur Strategiespiele, dann wieder doch nicht. Dann ist es ein Ranking, dann doch nicht. Also diese brutale Willkür, die Moderation hier an den Tag legt. Ich bin überlegen, ob wir die Moderation spontan an Steinwallen übergeben sollten.
Alter, einfach.
Er muss erstmal eine Full-HD-Kamera hinbekommen, bevor der hier irgendwas überhaupt macht. Wir reden jetzt über Strategiespiele und jeder von euch rankt jetzt. Ja, ich habe aber schon mitbekommen, dass wir drei Spiele besprechen. Ne?
Ja, aber die Auswahl habe ich ja so getroffen.
Ich frag nur.
Nein, nein. Also das Problem ist ja, nehmen wir mal an, ein Spiel wird genannt, was ein anderer auch nennt. Wir haben uns ja vorher nicht abgesprochen. Da wurde im Vorfeld gesagt, dann sollte man ein viertes Spiel in der Hinterhand haben. Aber das habe ich ignoriert. Sehr gut. Ich bin der Meinung.
Ich mache meine Regeln.
Ich bin der Meinung. Erstens bin ich der Meinung, meine drei Spiele habt ihr sowieso nicht.
Okay.
Und falls es eine Überschneidung gibt, finde ich, dann hat es dieses Spiel verdient, dass wir doppelt so lang darüber sprechen.
Okay, finde ich fair.
Okay, ja, das stimmt, das stimmt. Ja,
und außerdem habe ich mir dann sozusagen eine Reihenfolge überlegt, wo ich das Wahrscheinlichste der Überschneidung als erstes bringen werde, sodass dann sich jemand anderes von euch ärgert. Versteht ihr?
Geil. Wow. Okay, und nachdem dir jetzt schon, weißt du, nachdem du das jetzt zugegeben hast, würde ich ja eigentlich sagen, müssten wir dich zur Strafe als letzten von uns drei.
Ja, nein, Ranger hat die Reihenfolge bestimmt.
Das Problem ist,
wir haben ja keine Reihenfolge, haben wir ja gerade eben gesagt.
Das Problem ist, dass Ranger dir den Ball schon zugeworfen hat und den hältst du jetzt natürlich auch. Das heißt, fang mal an und wir gucken, ob du einen von uns damit erwischst.
Okay, ich fange an. Ich fange an mit einem Spiel, das vielleicht gar nicht so ein bisschen in die Kategorie fällt, weil es eigentlich schon erschienen ist. Aber vor zwei Wochen, als wir uns treffen wollten, da ist es nämlich noch nicht erschienen gewesen.
Ach so.
Ist das clever?
Also irgendwie hat ja wirklich jetzt jeder, ich bin jetzt ehrlicherweise gespannt am Ende, wie Leon das Format interpretiert hat, weil ich kann euch auch schon mal anteasern.
Maurice, jetzt halt die Klappe.
Ja, nein, okay, also sprich.
Ich möchte als erstes Spiel, das für mich ja wahrscheinlich eines der wichtigsten Strategiespiele des Jahres ist, nennen Menace. Menace ist ein Spiel, das vor einen Tag, nachdem wir eigentlich die Ehrenrunde gehabt hätten, herausgekommen ist im Early Access. Ein Rundentaktikspiel von Overhype Studios. Das sind die Battle Brothers gemacht haben. Mhm. Battle Brothers war so ein Söldner-Management-Spiel in so einem Mittelalter-Fantasy-Setting und die haben das Ganze jetzt, transformiert, könnte man sagen, in ein Sci-Fi-Setting. Es ist natürlich schon ein anderes Spiel geworden, aber das Grundprinzip ist ähnlich. Das heißt, man hat irgendwie eine Truppe von, diesmal sind es Marines, die aus so Kernwelten kommen in ein sogenanntes Wayback-System, ein System, was ein bisschen außerhalb liegt und dort gibt es Piraten, diverse Fraktionen, eine dunkle Bedrohung und da kämpft man sich dann so in Rundentaktik durch. Das Ganze ähnelt so auf dem ersten Blick XCOM, wird auch häufig verglichen. Allerdings finde ich den Vergleich ganz ziemlich unpassend. Denn ich finde, man tut dem auch nichts Gutes, wenn man das so vergleicht, weil XCOM hat ein sehr starkes, wie soll ich sagen, Metagame, hat eine sehr starke Präsentation. Aber der Kern von Menace ist eher diese sehr tiefgehende, komplexe Rundentaktik, die das Spiel hat. Die ist viel, viel, viel komplexer als das, was XCOM bietet. Nur mal als Beispiel, Deckungssystem. XCOM hat einfach nur, man steht irgendwo, hat eine Deckung oder eine halbe Deckung, eine volle Deckung. Aber bei Menace zum Beispiel ist es so, dass auf dem Quadrat es 8 Deckungsseiten gibt. Das heißt, es wird ganz genau gemessen, von wo kommt der Schuss. Es gibt wenig Deckung, halbe Deckung, volle Deckung. Wenn zum Beispiel ein Fahrzeug irgendwie rausragt, dann wird die Deckung nochmal anders berechnet. Es gibt diverse Systeme, die wir aus Wargames kennen, Waffenkurven, Feuerraten, Rüstungsdurchschlag und so weiter und so fort. Eine unglaubliche Vielzahl an Waffensystemen, Squadleader mit unterschiedlichen Fähigkeiten und das alles zusammengenommen ermöglicht halt eine ganz verschiedene, unterschiedliche Vorgehensweise beim Spielen, weil die Vielfalt einfach so groß ist. Also es, allein um jetzt mal so ein paar Sachen zu nennen, diverse Handfeuerwaffen, Granaten, Sprengstoffe, Rauchgranaten, Fahrzeuge, die modular zu erweitern sind. Die werden dann Panzer, Truppentransporter oder mit Radar aufbauten. Es gibt steuerbare Drohnen, es gibt Mechs, Off-Map-Artillerie und so weiter. Es ist also, wie soll ich sagen, so eine Hardcore-Sandbox eigentlich, wo man ganz unterschiedliche Strategien entwickeln kann, um diese Probleme zu lösen. Das Ganze ist erst im Early Access erschienen. Das wird auch noch sicher eine Zeit dauern. Ich glaube, der Early Access konzentriert sich im Moment sehr stark auf dieses Kampfsystem. Was noch fehlt, was noch sehr spröde ist, was noch nicht so richtig sichtbar ist, ist so ein bisschen dieses Metagame, also die Story, die sich da entwickeln soll. Es gibt, wie gesagt, so eine dunkle Bedrohung. Es gibt auch eine Story-Kampagne, die man dann auch durchspielen kann. Die ist aber noch nicht fertig. Und was wirklich noch fehlt, was ich auch vermisse, ist so Interaktion zwischen den Squad-Leadern, die auch so Charaktere entwickeln sollen, die sich mögen sollen oder nicht leiden können und so weiter. Da soll eigentlich noch viel passieren. Das ist alles noch gar nicht da. Das ist also noch sehr roh, aber das, was spielbar ist, der Kampf, funktioniert meines Erachtens schon fantastisch. Insofern freue ich mich und bin gespannt, wie Menace sich 2026 entwickeln wird.
Es wäre jetzt so ein spannendes Thema, darüber zu spekulieren, wie es wohl wird, wenn es nicht schon draußen wäre und du den Leuten jetzt gerade halbe
Maurice,
Stunde
erzähl doch, dass du es nicht spielen wolltest, weil es dir zu langweilig war. Erzähl doch die Wahrheit.
Aber ich muss sagen, to be fair, es ist ja nur Early Access, es ist ja nicht offiziell schon als 1.0 draußen.
Das stimmt.
Ach, jetzt hört mir doch auf mit der Korinthenkackerei. Ja. Das ist, naja, wir drücken mal ein Auge. Hat das einer von euch gerade gespielt, Maurice oder Leon?
Nee, ich hab's gesehen, nur bisher auf Twitch bei ein paar Leuten.
Bei Steinwallen?
Nee, aber ich bei einem Freundin-Streamer, der auch bei WoW dabei ist, Reich und Mais.
Nice.
Der hat das sehr viel gespielt, weil er auch ein großer Battle Brothers-Fan ist und der schwört auf das Spiel und findet das, der hatte sehr viel Spaß mit.
Ja, Battle Brothers ist ja wirklich auch ein absoluter Geheimtipp im deutschen Bereich gewesen. Henno war ja ein riesen Fan. Ich glaube, er hat gerade gestern auch Menace gestreamt und da was aufgenommen. Ich habe es tatsächlich auf zwei Gamescom-Terminen gespielt und es hat mir leid getan tatsächlich, weil ich stimme Steinwallen zu, dass es ein gutes Spiel ist. Es hat nur meinen Geschmack überhaupt nicht getroffen und ich hatte ein wenig die Trauer dabei, dass wenn dieses Team doch jetzt durch den Erfolg von Battle Brothers es geschafft hat, sich ja offensichtlich sehr in ihren technischen Möglichkeiten noch weiterzuentwickeln. Battle Brothers war ja in einem recht simplen 2D-Stil gehalten. Jetzt haben sie wirklich 3D-Grafik und alles. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie das genutzt hätten, um das nächste Level von Mittelalter-Taktikspiel zu machen, weil mich dieses Sci-Fi-Setting von dem Spiel gar nicht abholt. Das ist komplette Geschmackssache, ist auch einer der Gründe, warum ich Nistellaris mochte. Sci-Fi kriegt mich einfach nicht so. Plus, in dem Fall ist es auch noch, finde ich, so etwas arg trockendröge Sci-Fi. Also das ist das eine negative Werturteil über das Spiel, das ich mir anmaße. Ich finde tatsächlich, objektiv, spielerisch ist es wirklich cool. Präsentation der Atmosphäre und sowas, das holt mich gar nicht ab. Also es ist halt grau und braun und trocken. Deswegen nicht mein persönlicher Geschmack, aber deswegen nicht schlecht. Und ich sehe auch gerade, das ist eine Sache, die wir jetzt machen können, weil es schon draußen ist, ich bin offenbar in der Minderheit mit der Meinung, das freut mich für die Devs. 89% positiv auf Steam bei 6600 Reviews nach 2 Wochen für ein Spiel eines kleinen deutschen Teams. Das sieht nach einem mehr als soliden Erfolg aus.
Das wird funktionieren, da bin ich mir 100%ig sicher.
Also ich hab's gespielt. Ich bin bislang noch nicht so begeistert von dem Spiel, muss ich sagen. Ich bin großer Battle Brothers Fan. Ich finde das Spiel auch interessant vom Potenzial her, was es hat. Die Präsentation ist eine Sache. Im Moment sind halt sehr viele Gameplay-Entscheidungen, mit denen ich ein großes Problem habe, die mir leider überhaupt nicht so sehr gefallen. Das sind aber Kleinigkeiten. Über die muss man dann entweder hinwegsehen, wenn man spielt und sagen, das ist mir nicht wichtig oder das ist einem halt wichtig und daran muss man die Entscheidung dann messen. Also so ein Beispiel ist, ich habe Infanterie und ich kann mit denen nicht durch den Wald durchlaufen. Und ich verstehe nicht, wieso die nicht durch den Wald durchlaufen können soll, aus welchem Grund auch immer. Weil das ist das, was die Infanterie tut, durch den Wald latschen, den ganzen Tag über. Die macht nichts anderes, trust me. Das hat mir so ein bisschen den Spaß dann auch davon genommen. Auch solche Sachen wie, du hast schon die Wargame-Komponente angesprochen, dass man auch dass man diese Wargame-ähnlichen Elemente hat. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an einer Mauer in Deckung geht, dann gucken die da nicht drumrum, aber können durch das Gebäude oder durch einen Container durchschießen. Was halt so kleine Sachen sind, die mir nicht ganz so gefallen haben, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und ich glaube und vertraue auch darauf, dass Overhype Studios das auch schafft umzusetzen, weil Battle Brothers war für mich wiederum auf der anderen Seite ein Meisterwerk, und während viele auch die Grafik kritisieren bei Battle Brothers, habe genau ich die geliebt. Die war so schön, so stimmig, richtig toll. Ja.
Ja, ich habe es bisher selber gar nicht gespielt. Ich habe es, wie gesagt, nur so ein bisschen aus Zuschauersicht betrachten können. Mir wurde es natürlich auch vorgeschlagen, als es dann rausgekommen ist. Ich habe es mir angeguckt. Mich hat es nicht so sowohl optisch als auch vom Gameplay überzeugt. Ich glaube, für mich ist es ein bisschen zu komplex und will zu viele Facetten mit reinbringen, weil ich bin zum Beispiel selber großer XCOM-Fan. Und hab die Teile früher sehr gerne gespielt. Aber ach,
wusste ich gar nicht. Cool.
Mich hat es irgendwie gar nicht so, ich weiß nicht, es hat mich nicht gecatcht. Vielleicht ist es auch so ein bisschen das Setting, wie du gesagt hast, Maurice. Das heißt, so vom Grafikstil und vom Setting, in dem es spielt, wobei XCOM ja eigentlich auch eher in so einem Sci-Fi-Setting spielt, aber irgendwie.
Aber XCOM ist, die moderneren XCOMs vor allem sind ja ein deutlich farbenfroheres Sci-Fi-Setting.
Genau.
Also in der Story durchaus auch gerne mal düster. Da werden Leute abgemurkst von Alien-Versionen und sowas, aber es ploppt alles so ein bisschen mehr, ja, um ein ganz primitives Wort zu benutzen. Ich finde, es muss, also XCOM, die neuen hatten ja schon so fast ein bisschen was Comichaftes manchmal.
Genau.
Das muss gar nicht unbedingt sein, aber Battle Brothers ging für mich so ein bisschen zu sehr in die andere Richtung. Also irgendwie ein bisschen zu viel Staub in meiner Sci-Fi.
Ich glaube, war es nicht auch so, dass bei Mendes man eher so Squads als so einzelne Einheiten befehligt? Mhm. Ich glaube, das war auch so ein Punkt für mich, weil ich habe es halt cool gefunden, jede einzelne Soldat ist wertig und du hast halt so eine begrenzte Anzahl und nicht so größere Squads. Ich glaube, das war auch für mich so ein Punkt, der mich da so ein bisschen rausgeholt hat.
Also das ist, entspricht auch der Wahrnehmung, die ich bei der Zuschauerschaft so gesehen habe oder bei der Spielerschaft. Es gibt halt viele, die erstmal grundsätzlich Interesse haben und dann sehr schnell erstmal auf den ersten Blick abgeschreckt sind. Und das ist ein bisschen schade eigentlich, weil ich glaube, ein Teil davon, wenn die sich ein bisschen überwinden und diese spröde Oberfläche sich erstmal, wie soll ich sagen, das irgendwie überwinden und da ein bisschen tiefer reinsteigen. Das Spiel steckt voller genialer Sachen. Das ist so, wer Rundenstrategie mag, auch ein bisschen komplexer, der findet hier wirklich eine Perle. An Feinheiten, ich finde es ganz großartig. Und die Sachen, die Ranger jetzt kritisiert hat, ich glaube, das betrifft so dichte Waldgebiete. Also das war so, dass nicht jeder Wald nicht begehbar ist, sondern es gibt dichte Waldgebiete. Ich glaube, das ist eine Kleinigkeit, die kann reduziert werden auf den Maps. Und die Sache mit dem Durchschießen durch Containern oder durch Gebäude, das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Missverständnis. Es gibt halt größere Gebäude, kann man nicht durchschießen. Es gibt halt Gebäude, die nur ein Feld umfassen. Und da wird halt so ein bisschen optisch simuliert, dass man halt so links und rechts irgendwie Feuer machen kann oder so oder kurz drüber schießen kann. Also das ist wahrscheinlich in der Darstellung ein bisschen schwierig. Aber das sind natürlich jetzt Details. Aber ich kann nur empfehlen, schaut da tiefer rein. Also mich hat es auch erst, sag ich mal, so nach 3 Stunden so richtig gecatcht, aber dann auch wirklich.
Es sagt aber was, dass selbst, und ich meine das liebevoll, aber dass selbst deine Zielgruppe da erstmal kommt mit, oh, Präsentation. Ich meine, die kommen dann, die haben gerade dein Let's Play von Ultima 7 geschaut, einem 30 Jahre alten 2D-Rollenspiel, und kommen dann bei Menace rein, so, oh, Stefan, also weiß ich jetzt nicht, Grafik, ja, könnte schon, also.
Die Grafik sieht eigentlich geil aus, ne? Wenn man, also die 3D, muss ich mal sagen, die 3D-Grafik im Detail, man kann ranzoomen, die Einheiten sehen unterschiedlich aus, jede einzelne bewegt sich hinter Mauern und so. Aber so, es ist häufig regnetes, graues Nebelwetter. Es sieht einfach total trist und traurig aus. So, und
da freut sich der Norddeutsche. Ich merke schon.
Ja, genau.
Schön wie bei mir daheim.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Es sieht deprimierend aus. Es ist auch eine deprimierende Welt, ja. Aber dahinter verbirgt sich ein Juwel.
Gut.
Ein Juwel. Menace. Gucken wir mal, ob das nächste vielleicht auch ein Juwel werden könnte oder vielleicht sogar ist. Kommt drauf an, ob es schon released wurde, wenn wir hier unsere eigenen Regeln machen. Aber fragen wir doch mal Leon. Was ist ein Spiel, was du auf jeden Fall nennen willst für 2026?
Also, ich kann noch nicht so tief reinsteigen, weil es noch nicht draußen ist, wie der gute Herr Steinwein.
Perfekt.
Sehr gut, Leon.
Aber es kommt tatsächlich diesen Monat raus, auch gar nicht so weit weg mehr. Soweit ich weiß, ist es nächste Woche.
Aha.
Nämlich der der nächste Teil, vielleicht auch der letzte, einer langen Serie, nämlich Resident Evil Requiem, also Resident Evil 9, released am 27.02. Und ja, führt quasi, glaube ich, so ein bisschen einen finalen Strang mit rein. Deswegen würde ich das gerne nicht mit aufnehmen, weil ich selber großer Resident Evil-Fan bin, gerade von den Remakes, weil ne, als die Originalspiele rauskamen, war ich noch viel zu jung und durfte die noch gar nicht spielen. Aber als dann zum Beispiel sowas wie 2 oder 3 oder 4 geremaked wurden, bin ich da sehr, sehr drin aufgegangen. Und auch Teil 8, der, ich glaube, mittlerweile vor 3 oder 4 Jahren rauskam, in dem bin ich sehr tief reingestiegen, weil der auch wieder so ein bisschen mehr Richtung Horror ging, so wie Teil 7, der es ja auch ein bisschen introduced hat wieder. Und ja, mit Teil 9 kämen wir so ein bisschen auch zurück zu den älteren Teilen. Deswegen will ich den Bogen einmal schlagen. Denn, was man in den Trailern gesehen hat, ist, dass auch ein alter Charakter, den man lieb gewonnen hat und von früher noch kennt, nämlich Leon, auch wieder auftaucht. Mein Namensvetter. Ja, man kehrt so ein bisschen nach Raccoon City zurück, ne? zu den Origin, zu den alten Teilen. Und das freut mich sehr, deswegen bin ich sehr gespannt, was das Spiel so in petto hat. Ich habe auch so ein bisschen versucht zu recherchieren. Gibt natürlich immer viele Leaks und so weiter. Aktueller Gaming-Umfang soll so 10 bis 20 Stunden sein von der Story. Und wenn man so completionist-mäßig unterwegs ist, kann man sogar so 40 bis 50 wohl erwarten. Aber ne, Spiel ist nicht draußen, das sind gerade nur Gerüchte und vielleicht so ein bisschen Spoiler, die rumkursieren. Aber man hat auf jeden Fall auch in den alten Resident Evil-Teilen gemerkt, da wird auch fleißig noch nachgepatcht, irgendwie so Fun-Modi kommen mit rein und deswegen bin ich mal gespannt, was da gekocht wird für uns.
Resident Evil. Maurice, hast du Resident Evil gespielt mal?
Nein, das letzte, was ich zu Resident Evil mitbekommen habe, zum neuen Teil, um diese Namensüberschneidungs-Protagonisten-Bauchpinselei gleich weiterzuführen, ist, dass es wohl eine interne weibliche Mitarbeiterinnen-Taskforce bei Capcom gab, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Leon so attraktiv wie möglich zu machen. Und das Internet ist tatsächlich von der Reaktion her, also sie haben es wohl geschafft. Nach dem, was ich so mitgekriegt habe, waren die Reaktionen auf die Enthüllung des Charakters angetan. Das haben dann wohl Leons so an sich. Das ist dann wohl jetzt was, was wir einfach so festhalten müssen.
Oh, da hat er schon die Schleimspur rausgeholt. Ja, ich wollte gerade mal sehr nahe sagen.
Zum Gast kann man ja mal nett sein. Ne?
Man könnte auch sagen, dass viel Mühe reingesteckt worden muss, um Leon schön zu machen.
Was? Kann er auch sagen. Kann man auch.
Okay. Was? Steinball, Krawallen ist wieder unterwegs. Ja? Krawallen, hast du denn Resident Evil-Erfahrung?
Ich finde Horror-Games abscheulich und ich ich kann es überhaupt nicht ertragen. Und ich bin aber sehr interessiert daran, warum Menschen überhaupt Horrorgames spielen. Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Leon, was ist der Reiz daran, sich in so eine Welt zu begeben, wo man so irgendwie, also kriegst du auch so Angst? Also ich krieg da richtig Angst bei
sowas. Ich glaube, es ist so ein bisschen paradox. Ich würde es vergleichen mit scharfem Essen. So, es tut dir weh. Eigentlich ist es auch nicht unbedingt ein hundertprozentiger Genuss, während du es zu dir nimmst, aber trotzdem hat es so einen gewissen Kick, den es dir gibt, weißt du? Du wirst halt schon reingezogen und ich glaube, ich würde niemals Horrorgames oder auch Filme irgendwie privat spielen, so für mich, aber wenn ich halt so das quasi erleben kann, halt so wie ein Erlebnis, einen Film zusammen in Gesellschaft gucken oder halt im Stream zum Beispiel ein Horrorgame spielen, dann ist es für mich nur so halb so wild, weil dann ist das Erschrecken, was ich erlebe, halt auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam für Leute. Auch wenn ich dann oft die Situation, in denen ich dann drinnen stecke, hasse. Am schlimmsten sind Horror-Games, wo man gejagt wird für mich. Also ich denke die ganze Zeit, oh nein, oh, da ist hinter mir. Ich fühle es dann so physisch auch. Aber irgendwie es hat einfach so diesen gewissen Kick, so, wo man so denkt, warum tut man sich das eigentlich an, aber irgendwie macht es in dem Moment dann trotzdem irgendwo Spaß. Ich glaube,
Ich verstehe dich da. Ich verstehe dich. Aber das erste Horrorspiel so mit dem Verfolgen, was ich hatte, war Crash Bandicoot, wenn man da vor dem Stein weglaufen musste. Das erste, was wieder da bekommen hat, was das Ganze angeht. Ich hab ja normalerweise, jetzt werden die Leute sich wahrscheinlich denken, hä, das Ranger sagt ja immer was anderes. Also eigentlich mag ich Horror an sich auch, aber ich mag nicht diesen plumpen Jumpscare-Horror, sage ich jetzt einfach mal, wo die einfach irgendwas ins Gesicht, weil das ist für mich die billigste Art von Horror allgemein. Ich mag zum Beispiel sehr, da gibt's aber so wenig Spiele zu oder wenig Filme zu, so dieser Edgar Allan Poe Horror oder Lovecraft Horror, also wo Dinge beschrieben werden, ohne dass sie wirklich greifbar sind für den Menschen. Das finde ich geil. Und sowas würde ich mir richtig gerne als Spiel wünschen.
Ja, verstehe ich. Vor allem, wenn du dich so direkt die Gefahr siehst oder du weißt nur, es ist irgendwas da, aber du hast es noch nie gesehen. Du hast nur irgendwie was kruscheln hören irgendwo durch die Ventilation.
Ja, genau sowas. Aber Ventilation, durch die Ventilation durchkrabbeln, können wir auch einmal rüber zu Maurice. Wir müssen ja auch ein bisschen auf die Uhr gucken, ne, wenn wir hier 12 Spiele durchbekommen wollen. Ja, deswegen, Maurice, was hast du denn noch für uns im Petto?
Ja, ich würde tatsächlich mal ein RTS in die Runde werfen, auf das ich sehr gespannt bin. Und zwar,
ich weiß, was kommt.
Ja, Dawn of War 4 kommt dieses Jahr. Das ist vielleicht eine Überschneidung, Ranger, bei dir. Ich weiß es nicht, ob du es auch auf der Liste hast. Aber das ist etwas, wo ich... Also eine Prise Angst natürlich davor habe, wie wahrscheinlich jeder, also RTS-Fan im Allgemeinen heutzutage auch. Ich fand es erstmal, also ich war total begeistert, als ich gehört habe, ein deutsches Studio, das sich durchaus schon seine Spuren verdient hat im RTS-Bereich mit Iron Harvest, macht das nächste Dawn of War. Also ich finde, von allen Studios, die es aktuell gibt, es gibt ja nicht mehr viele, die sich überhaupt auf RTS gut verstehen, ist KingArt eins der besten, das die höchste Chance hat, ein gutes Dawn of War 4 zu machen. Es ist gleichzeitig schon aber so, das ist für sie nochmal ein Sprung, weil Iron Harvest hatte viele Stärken, aber es war so in mancherlei Hinsicht auch in Sachen Gameplay, du hast gemerkt, Company of Heroes war die Inspiration, aber so snappy und gelungen wie Company of Heroes, zum Beispiel das Deckungssystem, das war das gleiche, hat aber ein bisschen schlechter funktioniert. Die Einheiten haben sich nicht ganz so gut gesteuert. Dafür hatten sie sehr viele Stärken in Sachen Story, Inszenierung, Atmosphäre, was ja für ein gutes Warhammer-Spiel auch wichtig ist. Jetzt nicht unbedingt eine tiefe Story, aber eine atmosphärische Story. Also ich bin super gespannt drauf, was man bislang gesehen hat. Sieht auch allermindestens gut aus, also nicht irgendwie so offensichtlich, sie sind auf dem falschen Weg. Der Chefentwickler, der Jan Theisen, sagt auch viele der richtigen Dinge, wenn man mit ihm redet. Sie haben auch ein bisschen gecheckt, habe ich das Gefühl, was die Leute wollen. Sie bringen sogar den Last Stand zurück, also so Sachen, die du wirklich nur checkst und dich ein bisschen tiefer mit der Serie befasst. Und ich hoffe sehr, es wird geil. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich bin mir sicher, dass es geil wird. Aber ich freue mich. Ich bin an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich freue mich sehr drauf.
Boah, das ist interessant. Da kann man eigentlich perfekt den Ball rüberwerfen zu Leon, der so in RTS nicht nur reingeschwitzt hat, sondern ich glaube jetzt gerade sogar gegen Grubby-Challenges durchführt, also gegen den E-Sportler Warcraft 3 Grubby, nur mal so nebenbei erwähnt. Freust du dich auch auf Dawn of War? Also ist das ein Spiel, wo du reinschwitzen könntest in die Rangliste oder ist das jetzt nach Age of Empires 4 und dann Age of Mythology, was man mal so ein bisschen online gespielt hat, aber dann wieder fallen gelassen hat, eher so ein bisschen gedämpft die Stimmung für dich?
Man könnte meinen, dass ich ja eher so bei den klassischen RTS-Games normalerweise unterwegs bin, so StarCraft, Age of Empires, wie du sagst. Aber ich bin auch ein großer Combat of Heroes-Fan früher gewesen. Und deswegen,
das echt?
Ja, und lustigerweise, unser Maurice Boy Bonjour, der hat mich früher immer wieder mal so ältere Spiele spielen lassen. Und eins davon war
Dawn of War. Ja, Maurice, das sind Männer von Kultur. Wir sehen hier, der Name hat Eigenschaften. Ne? Die Leons sind die, die gut aussehen. Die Maurices sind die, die, sehr gut. Sprich weiter.
Genau, der hat mich damals an Soulstorm rangeführt. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Oh. Weil es mich eben auch genau an die Combat of Heroes-Zeit erinnert hat. Und deswegen bin ich, seitdem ich wusste vom Announcement weiß, sehr, sehr gespannt, wie es jetzt umgesetzt wird. Ich mag auch das Warhammer 40k-Universum einfach. Da haben wir zum Beispiel auch Space Marine mal zusammengespielt. Und ja, ich mag das Universum, ich mag das Spielprinzip. Deswegen, ich hoffe einfach, dass es gut wird und vielleicht auch eine kleinere Spielschaft haben kann. Weil man merkt ja schon, so der Trend bei gerade neuen RTS ist eher so, Leute gucken sich's an, merken dann, ist es nicht so wie das Alte, was sie kennen und wie jetzt im Alten, was sie kennen. Ja, deswegen, sie hat man bis heute noch immer Age of Empires 2, was neue Völker bekommt. Ich glaube, gerade irgendwie frisch released auch. Ein komplett neues Volk. Und ja, man merkt halt so der Trend, ne, auch mit Age of Mythology oder einen Tempest Rising ist so, entweder ein altes Konzept irgendwie frisch neu aufleben lassen oder halt wirklich einfach das gleiche Konzept nehmen und einfach grafisch ein bisschen updaten, dass das für die aktuelle Zeit ein bisschen schöner anzusehen ist. Aber im Prinzip im Kern die Mechanics beinhaltet, die es früher schon gab, ne, die Erfolgsrezepte, die es einfach schon gibt.
Jetzt haben wir jemanden, der RTS liebt und auf der anderen Seite jemanden, der RTS gar nichts abgewinnen kann. Steinrollen.
Aber
wie ist deine Freude auf Dawn of War?
Er hat es ja auch schon gespielt. Er hat ja letztes Mal erzählt, meine eigene Überraschung.
Ja, stimmt, bei der Gamescom, glaube ich.
Hatte auch eine Preview-Version zu Dawn of War 4.
Ich habe zu Hause eine Preview-Version gehabt, ja, genau.
Bitte? Ja. Lieber Entwickler, falls ihr das seht, ich freue mich über Dawn of War 4. Ne?
Ja, ich will dazu gar nicht so viel sagen, weil ich in der Tat nicht der größte Fan von RTS bin. Nein. Also was ich gespielt habe, war sozusagen, fühlte sich super kompetent an, was so RTS betrifft. Nochmal ein Blick auf das, was Leon gesagt hat. Ich glaube aber schon, dass das schon eher zurückgeht, also sich eher so StarCraft-ähnlich anfühlt als Company of Heroes ähnlich. Ne? Das ist, glaube ich, schon sehr klassisch RTS, was hier gemacht wird. Mit den, ich weiß gar nicht, 3 Fraktionen, die sich sehr unterschiedlich asymmetrisch
4 spielen. Diesmal, ja, aber genau.
4 sind
genau.
Das, okay, ja. aber schon ein asymmetrischer Ansatz.
Ja.
Ich habe aber den Eindruck, jetzt mal ernsthaft, es gibt ja immer wieder, das neue RTS kommt, darauf freuen wir uns alle. Ja, dann freut man sich so 3 Wochen und dann kommt das nächste neue RTS. Also ich habe eher das Gefühl, dass dieses Genre so ein bisschen seit 20 Jahren in der Sackgasse ist, dahingehend, dass es einfach perfektioniert wurde. Ja. Am Ende eigentlich durch StarCraft.
Oder H2, je nachdem, was dein Geschmack ist.
Ja, je nachdem, genau.
Ich meine, ja, aber stimme ich dir zu?
Und es lebt halt einerseits durch eine Kampagne und dauerhaft dann aber durch einen Multiplayer-Modus. Und gut, Kampagne wird man sicher gut hinbekommen, aber die Frage ist, überlebt es? Das hängt dann davon ab, sind die Multiplayer dann da, ne? Oder gehen die dann nicht doch wieder zurück auf ihre großen Communities? Und bisher war es eigentlich immer so. Und insofern ist das, finde ich, ein super undankbares Genre eigentlich.
Ja,
voll. Abgesehen davon, dass ich es nicht gern spiele.
Ich muss wirklich sagen, das RTS-Publikum ist ein sehr, sehr schwieriges. Einfach weil, wie du sagst, so es wurde perfektioniert. So wenn man schnellen Kampf möchte und sehr clean, spielt man StarCraft. Wenn man so diese großen Schlachten möchte mit viel Aufbauen, viel Makro vor allem, dann spielt man halt einen Age of Empires 2. Wenn man irgendwas dazwischen sucht, dann nimmt man vermutlich Warcraft. So. Und viel mehr Optionen gibt es dann gar nicht. Man sieht immer wieder so kleine Lichtschimmer. Man hat einen Age of Empires 4 gehabt zum Beispiel vor einigen Jahren, was einen sehr krassen Release hatte, dann sehr eingebrochen ist, weil es viele Probleme hatte und sich dann irgendwann gefestigt hat auf einem okayen, aber keinem krassen Niveau neben den, ich würde sagen, Hauptkonkurrenten Age of Empires 2, weil die Spiele sich eher als Feinde sehen, als irgendwie als parallel existierende Entitäten.
Und auch da die Communities teilweise, ich finde, man kann schon fast missgünstig sagen, so ein bisschen. Vielleicht auch, weil die Community schon so klein ist, dass jeder will, dass wenn es noch ein paar Spieler gibt, dann doch bitte in meinem Spiel. Also ich glaube, wir haben ja die absurdeste direkte Repräsentation dessen gesehen, als wir damals für Age of Empires das Red Bull Vololo mit Maxim in Spanien gecastet haben. Und da war
in einer Burg?
Ja, in einer Burg. Es war ein großartiges Erlebnis. Aber dann ging es rüber von Age 2 auf Age 4 in diesem Tag. Und es waren da ja irgendwie 300 Leute Live-Publikum, die zum Teil aus anderen Ländern angereist sind. Die sind dann an diesem Tag aufgestanden und gegangen, weil sie das lieber wollten, als sich noch eine Runde Age 4 anzuschauen. Und dann standen sie draußen am Burgeingang und wurden ihnen gesagt, ihr wisst schon, der Bus fährt erst in 2 Stunden. Die wollten nicht zurück in den Burghof, um sich die Partie Age 4 anzugucken.
Die also haben gewartet
so
oder
krass
gelaufen.
Ist das. Da kommt jemand aus, was weiß ich, aus Amerika nach Spanien auf eine Burg und guckt sich dann seine Age-2-Matches an. Und ich meine, wenn du keinen Bock drauf hast, hast du keinen Bock drauf, ne? Fair enough. Aber ich meine es gar nicht, um diese Leute zu dissen. Ich fand es nur so krass, wie hart die Abgrenzung der Communities selbst innerhalb einer Serie ist. Witzigerweise, Dawn of War hat, finde ich, ein ähnliches Ding, das ja die 3 Teile sehr unterschiedlich waren, auch zum Beispiel, ob jetzt 1 oder 2 das Bessere ist, da wirst du auch Glaubenskriege führen können wahrscheinlich.
Oder 3?
Das sagt niemand. Ich mochte tatsächlich Dawn of War 3 mehr als die meisten, aber es ist niemand würde sagen, es ist das Beste von den 3. Deswegen, ich stimme Steinwallen zu, mutig heutzutage noch ein RTS zu machen, vor allem ein Semi-Big-Budget-RTS. Also du merkst, da ist natürlich kein Call-of-Duty-Geld, was da reinfließt, aber da sind krasse Render-Trailer am Start. Da wird schon in Technik, in Engine, in Sound investiert. Das ist kein Billigspiel, das da produziert wird. Und wir haben auch, du hast es richtig gesagt, immer wieder gesehen und wir freuen uns auch immer drauf, aber dann kommt halt zum Beispiel auch ein Tempest Rising halt raus. Und es ist sehr schnell wieder weg vom Fenster. Wir haben uns alle lang drauf gefreut. Sieht aus wie Command & Conquer und dann ist es wieder weg. Bin ich sehr gespannt, ob es, also, es war ja kein schlechtes Spiel. Es war dann nur nicht gut genug, um die Leute langfristig zu halten. Dawn of War 4, ich meine, so nach dem, was Jan so ein bisschen erzählt hat, zielen sie auch gar nicht drauf ab, die Leute ewig zu halten. Die wollen auch erstmal coole Kampagnen und sowas. Und wenn du damit genug verkaufst und so, kann sich so ein Spiel ja lohnen. Und gute Kampagnen kann King Art. Und das ist was, was viele RTS-Entwickler verlernt haben. Auch Age 4 hatte keine guten. Tempest Rising, die war mittelmäßig. Iron Harvest hatte eine echt gute. Ich glaube, wenn sie da die Leute so abholen können, dass sie das Gefühl haben, für diesen Einmalkauf lohnt sich der Preis und das denken dann genug alte RTS-Fans, brauchst du vielleicht gar nicht die endlose Multiplayer-Community, dass das Spiel als Erfolg gilt. Und was ich auch sagen würde, eine Sache noch, dann bin ich durch. Sie haben auch die Weisheit mit dem Last-Stand-Modus, für alle, die den nicht kennen, das ist so ein Horden-Koop-Modus, wo man sich mit seinem Held, den man auflevelt, gemeinsam im Koop gegen Horden verteidigt, die anrennen. Sie haben damit auch einen potenziellen Modus, der vielleicht auf eine andere Art und Weise langlebig sein könnte als der kompetitive Modus. Das hat man ja durchaus auch erkannt. StarCraft hat es ja gecheckt mit seinem Koop-Modus, dass da nochmal eine andere Zielgruppe da ist von Leuten, die vielleicht auch sich nicht so abgeschreckt fühlen, ich muss auf dem Level eines koreanischen Profis spielen, um da Spaß zu haben. Und was vielleicht ein bisschen mehr so den aktuellen Geschmack einer Zielgruppe so irgendwo zwischen Roguelike, Tower Defense und Heldenmodi abholt, wo du vielleicht ein bisschen mehr Leute kriegst als bei Tempest Rising, wo das einzig Langfristige halt war, du kannst halt 1v1 oder 2v2 spielen und das war's.
Ja.
Also ich sehe da Chancen, aber ob sie es so gut hinkriegen und ob sie halt, ob das Spiel auch dann auf dem Level performt, das es braucht. Es gibt auch noch ein bisschen, ich sehe schon ein bisschen, es gibt ein bisschen Sorge, so von wegen, sieht ganz cool aus, aber Animationen hier und da noch nicht so perfekt. Aber ich habe bislang gemocht, was ich gesehen und gespielt habe und freue mich drauf und drücke in die Daumen. Aber ich teile diese Skepsis, die du bei jedem RTS-Titel eigentlich leider heutzutage haben musst, der rauskommt.
Ja. RTS ist, glaube ich, ein ganz gutes eigenes Thema nochmal, was man auf jeden Fall mal besprechen sollte. Weil halt immer wieder neue RTS-Titel rauskommen, aber RTS vielleicht auch schon an seiner Perfektion ist, wie Steinwein gesagt hat. Da könnten wir uns jetzt noch ewig lange drüber unterhalten. Aber ne, wie immer ist die Zeit bei uns im Nacken. Deswegen.
Ich hoffe, du hast jetzt auch Dawn of War, weil wir haben schon doppelt so lange als gedacht über dieses Spiel gesprochen.
Deswegen, ja, ich bin halt auch RTS-Profi, ich mach das halt. Ja, da höre ich doch gerne darüber zu. Ja, wer weiß, wie viel ihr über mein Spiel sagen könnt. Ich habe lange überlegt, ob ich Dawn of War mit reinnehme, habe mich aber dann doch dagegen entschieden, weil es ein paar mehr Titel gibt, auf die ich mich vielleicht doch noch ein bisschen mehr freue, auch aufgrund der Skepsis vielleicht im Gegensatz zu den letzten Dawn of War Titeln, sage ich jetzt einfach mal. Und vor allem, weil es Relic Entertainment nicht mehr ist. Ich drifte ab. Jedenfalls, eins der Spiele, auf die ich mich mit am meisten freue 2026 und hoffe, dass es auch dieses Jahr rauskommt, ist The Expanse Osiris oder Osiris Reborn, je nachdem, wie man es beschreiben möchte. Das soll eine Art RPG mal ganz einfach gesagt werden, das von den Owlcat gemacht ist, also von den Leuten hinter Rogue Trader oder auch Pathfinder ist, glaube ich, auch von denen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wir haben natürlich bislang nur einen ungefähren Render-Trailer von dem Ganzen noch kein richtiges Gameplay an sich gesehen, wo es wirklich lange präsentiert wird, könnte das in eine Richtung eines Mass Effect theoretisch gehen, was natürlich grandios wäre. Ich liebe die Expanse-Bücher, die gibt es seit 2010 rum oder so, also noch ein relativ junges Franchise. Die Serie war ganz gut, bevor hinterher eine große Firma einfach gesagt hat, nein, Ende, mitten in der Serie selbst drin. Und umso schöner ist es, wenn wir dann vielleicht hinterher eine eigene Geschichte erleben können, da drin, und wenn es dann wirklich so sein sollte, dass wir unser Schiff haben und dort mit Leuten interagieren können und dann die Pflege zwischen den NPCs und die Story mit denen erleben, Nebenquests von denen zu machen und dann Third-Person-Shooter-mäßig, ich komme direkt ins Schwärmen, wie es bei Knight of the Old Republic damals gewesen ist, bei Mass Effect gewesen ist, das könnte mein Spiel werden, wenn es denn dann auch hinterher gut wird. Ne?
Ich wusste gar nicht, dass du auch so ein Singleplayer-affiner Spieler bist.
Ja, doch, immer mal wieder.
Multiplayer-Dude.
Ja, also im Stream ist es immer so eine Sache. Ne? Mal gucken, Story-Spiele sind da gar nicht so meins. Aber wenn ich jetzt mal so ein angespielt habe und dann haben die Leute das gesehen, dann setze ich mich auch mal hin danach und spiele die durch. Wie zum Beispiel Clair Obscur. Das habe ich auch off-Stream durchgespielt quasi für mich.
Geil.
Liebe ich sowas. Ja, liebe ich. Ja. Habt ihr denn Kontaktpunkte überhaupt zu der Expanse-Reihe? Oder ist es so ein Franchise, das komplett an euch vorbeigeht?
Ich bin natürlich komplett raus. Tatsächlich. Ich habe da gar keine Berührungspunkte mit. Aber ich habe mir eben gerade, während du darüber geredet hast, so ein bisschen so die Steam-Seite angeguckt, auch so ein bisschen den Trailer, von dem du geredet hast. Es sieht schon sehr, sehr cool aus und es erinnert mich auch stark an Mass Effect, von dem, wie es da bisher so aufgebaut wird und präsentiert wird.
Es ist ja auch, ich meine, die Geschichte hinter den Kulissen ist auch vergleichbar, weil es ist ja ebenfalls hier ein Studio, das bekannt ist für extremes Talent in der Entwicklung klassischer, tiefer Rollenspiele, aber haben sie bislang halt eher isometrisch gemacht, wie früher. Also die Pathfinder-Games waren ja sehr so ein bisschen Baldur's Gate 1 und 2, aber heute. Und jetzt machen sie das Gleiche, was BioWare damals gemacht hat. Sie machen den Sprung zu einem Big-Budget-AAA-artigeren Titel. Und selbst als jemand, der tatsächlich auch mit der Franchise The Expanse wenig Berührungspunkte hat, wir sind da beim Gleichen wie bei Menace. Ich mag keine dreckige, bodenständige Sci-Fi. Ich habe da keinen Bock drauf. Wenn Sci-Fi, dann Warhammer. Warhammer ist meine Sci-Fi. Oder Star Wars zum Beispiel. Also ich mag, meine Sci-Fi mag ich lieber, je mehr sie im Grunde eigentlich Fantasy ist mit einem anderen Skin. Aber halt auf ein geiles AAA-Rollenspiel von Owlcat, da ist mir das Setting auch erstmal relativ egal. Da habe ich trotzdem Bock drauf, weil das
der wirft sein Prinzipien über Bord.
Ja, natürlich, natürlich. Es ist doch, jeder hat doch seinen Preis, Leon. Jedes Prinzip gilt nur so lange, bis dir jemand ein ausreichend gutes Angebot macht, es über Bord zu werfen. Und die Macher von Pathfinder und Rogue Trader machen jetzt ein AAA-3D-Rollenspiel. Ja, sold. Also, ne, da bin ich sehr neugierig drauf. Ich glaube, man muss noch einwerfen, vielleicht für alle, denen Ranger jetzt ein bisschen zu viel Hoffnung macht. Es ist, glaube ich, noch nicht bestätigt, dass das dieses Jahr kommt. Ne? Das ist noch nicht bekannt. Du hoffst es, aber wissen es noch nicht.
Ja, aber, Ranger hat da mal wieder hier
rausgehauen. Wenigstens habe ich kein Spiel aus der Vergangenheit genommen, von 2024.
Ja. Leon ist der Einzige, der sich bislang an die Regeln hält. Wobei, ich auch.
Nein, Leon hat die Regeln gebrochen, indem er vor 2 Wochen krank war. Sonst wäre
es war schon knapp. Wenn jetzt einer von uns jetzt krank geworden wäre, hätten wir die Folge auf nach Resident Evil verschieben müssen, hätte Leon auch die Regeln.
Ja, da wäre ich auch.
Nein,
ja.
Aber um das nochmal, also ich hätte die Expanse auch wahrscheinlich sogar genommen, wenn es 2026 realistisch gewesen wäre, lieber Ranger.
Warte doch erstmal ab.
Aber ich bin voll an deiner Seite. Ich liebe die Franchise, ich kenne die Bücher nicht, aber ich liebe die Serie. Eine fantastische Serie, ganz, ganz großartig. Und allein deshalb freue ich mich auf das Spiel. Man konnte übrigens auf der Gamescom, ich war bei den Entwicklern, man hat schon Gameplay gesehen. Also sie haben live Gameplay gespielt, eine Dreiviertelstunde habe ich gesehen. Und es war fantastisch.
Geil.
Es war, im Prinzip ist es auch Mass Effect. Es ist Mass Effect im Expanse-Universum.
Nicht so viel Hoffnung steilen, weil das ist ja...
Ja, es sah fantastisch aus. Und zwar nicht nur, sag ich mal, die Kämpfe und sowas alles, sondern auch der Rollenspielanteil. Es wird halt ein richtig fettes Rollenspiel, wo du sehr unterschiedlich agieren kannst, offenbar relevante Entscheidungen treffen kannst, schon bei der Mission, die sie dort gezeigt haben, war eine wohl ganz am Anfang, schon ganz gravierend unterschiedliche Auswirkungen, was da mit der Station passiert, von der du fliehst, das war wirklich beeindruckend. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel. Insofern, Ranger, im Prinzip hätte es eine gute Wahl sein können, wenn es ein 2026-Spiel gewesen wäre.
Gut, dann gebe ich direkt das Wort an dich rüber und dann sag uns doch mal, was das zweite Spiel auf deiner Liste ist.
Jetzt kommt das nächste Spiel, das gestern erschienen ist, wahrscheinlich. Ja.
Ich habe das Game of the Year 2021 gewählt.
Ja.
Nein, also dieses Spiel wird, ich würde behaupten, zu 98% 2026 rauskommen.
Okay.
Nein. Okay. Es steht auch bei Steam auf 2026. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es kommen wird. Und ich rede über Transport Fever 3. Ein Spiel von Urban Games. Urban Games ist ein toller Entwickler, über den man kurz noch sagen muss. Ein Schweizer Indie-Entwickler, die machen seit 13 Jahren, arbeiten die im Prinzip am selben Spiel und perfektionieren das System. Also es geht um Transportsimulation. Sie haben angefangen mit Train Fever, dann Transport Fever und dann Transport Fever 2 und jetzt kommt Transport Fever 3. Ich finde das toll, wenn einfach so Entwickler einfach so in ihrer Vision immer weiterarbeiten und es immer besser machen. Und die Spiele werden auch immer besser. Und ich habe das Gefühl, dass 3 auch nochmal richtig draufsetzt. Was macht man bei Transport Fever, für die das nicht kennen? Es ist im Grundprinzip, kennen wir das so seit Sid Meier's Railroad Tycoon. Das heißt, man hat irgendwie so eine Gegend, eine Weltgegend, eine Karte, Städte, Industrien und die muss man miteinander verbinden. Man muss Rohstoffe zu Industrien bringen, Waren von den Industrien zu den Städten bringen und die Städte untereinander vernetzen, damit Leute transportiert werden können, Personenverkehr. Dabei gibt es ein dynamisches Städtewachstum. Das heißt, je besser man Städte versorgt, umso stärker wachsen die, werden dann immer größer, werden richtig zu Megacities. Es gibt einen historischen Zeitverlauf, was super cool ist. Das heißt, man startet bei Dampfmaschinen und kommt bei ICEs dann am Ende raus. Es gibt halt Busse, Flugzeuge, Schiffe und alles, was man sich denken kann. Und das ist nicht nur grandios schön inzwischen auch. Also ich glaube, die haben eine eigene Engine für das Spiel. Das sieht fantastisch aus. Und weil das so schön ist, also es ist eine Wirtschaftssimulation, aber auch eben super schön. Und deswegen ist das auch für viele so eine Art Modelleisenbahnersatz. Das spricht also die ganzen Schönbauer auch an. Es gibt auf Steam irgendwie zehntausende Mods für Transport Fever 2. Und darauf setzt das Ganze jetzt nochmal auf. Und zwar machen sie, glaube ich, genau den Teil richtig besser, den wo sich die meisten Fans da Verbesserung gewünscht haben, nämlich bei dem Teil der Wirtschaftssimulation, also wie die funktioniert. Die war nämlich relativ statisch bisher. Das ist eigentlich in allen Belangen interessanter geworden. Das heißt, die Städte wachsen dynamischer, es entstehen neue Industrien, man weiß nicht von vornherein, was die Bedürfnisse von Städten sind. Es ist nicht so, wenn man Linien gefunden hat, dass die ewig profitabel sind. Man muss immer wieder Anpassungen machen. Es wird so ein Reputationssystem geben, wo Lärm, Verschmutzung, Stau, Wartezeiten, Fracht und so weiter eine Rolle spielt. Es wird verderbliche Frachtformen geben, Fisch verdirbt und so eine Geschichten. Es wird so spezielle Verträge geben, so wie so Mini-Quests, die man erfüllen kann und. Es wird so Wahrzeichen geben, die dann auch noch
Boni ausgeben. Bei mir im Chat steht übrigens, drei Gesichter schlafen gerade ein. Es tut mir so leid.
Ja, schlaf von mir aus ein. Ich komme auch schon zum Ende.
Es tut mir so
da
leid.
Da lachen sie. Da lachen sie. Okay, ich höre auf.
Ich muss sagen, dass wir auch gleich
geguckt.
Ich muss sagen, das sieht für mich wie ein Spiel aus. Ich bin gar nicht in sowas drin eigentlich. Aber wenn ich mal so eine Woche irgendwie, keine Ahnung, mich abkapsel von der Außenwelt oder krank bin oder sowas, so wie City Skylines, dann ist das so ein Spiel, da könnte ich einmal richtig krass rein deepdiven. Und das glaube ich voll enjoyen. Aber das wäre so ein Hyper-Focus-Ding. Ich baller das eine Woche durch und dann lege ich es aber auch beiseite erstmal für eine ganz, ganz lange Zeit.
Also. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Ich bin eingeschlafen kurzzeitig.
Ja, ja.
Ach so, dass ich dabei einschlafen würde, das kann nicht sein, weil ich Transport Fever 2 auch tatsächlich sehr, sehr gerne gespielt habe und tatsächlich auch im Stream gespielt habe. Ich fand's ein wirklich cooles Spiel, das mich ein bisschen dadurch in Anführungsstrichen verloren hat. Das ist aber auch dann individuelle Art und Weise, wie man es mag, dass man halt nur diesen indirekten Einfluss auf die Städte hatte. Das mag ich halt bei City Skylines dann ein bisschen mehr, aber diese Logistikketten und wie die sich miteinander verknüpfen und dieser realistischere Ansatz jetzt auch dabei, den finde ich schon sehr cool. Und ich frage mich die ganze Zeit nämlich, während du geredet hast, ob Maurice das mit seinem Vater spielen will.
Das wird gerade im Chat diskutiert. Mein Vater, für alle, die es nicht wissen, ich habe mit ihm City Skylines gespielt, weil er tatsächlich Städteplaner und Architekt ist. Und Spoiler Alert, er fand City Skylines 2 absolut grässlich, weil er als Städteplaner absolut beleidigt davon war, erstens, wie hässlich die Städte zum Launch waren, die man da gebaut hat, und zweitens, was für ein falsches Stadtbild das vermittelt hat, dass immer noch alles auf Autos und sowas geht und du überhaupt keine moderne, autobefreite Stadt bauen kannst und alles. Aber ich schweife ab. Ich habe jetzt auch hier einen bösen Witz aus dem Chat genommen. Ich bin bei Transport Fever 3 zwiegespalten tatsächlich. Ich glaube, da ist einiges drin, was mir gefallen könnte. Ich gebe, und das ist absolut peinlich, ich gebe das einfach jetzt mal zu, ich bin von Spielen, in denen es um modernen Straßenverkehr oder irgendwie modernen Logistik geht, oft überfordert oder fühle mich zumindest überfordert davon. Ich bin es gewohnt, mittelalterliche Träger zu haben, die überschaubar ihre Holzbalken von A nach B transportieren, aber auch schon City Skylines, wenn es dann geht, so okay, Autos haben ja mehrere Bahnen und Kreuzungen und Abfahrten und Autobahnen und sowas. Vielleicht auch, weil ich nie einen Führerschein gemacht habe und so. Ich bin da einfach, ja, ich bin sicher, es gibt Leute, die sind gut in dieser Art Spiel, aber ich nicht. Das ist absolut peinlich, das ist ein Versagen meinerseits, aber eigentlich bin ich neugierig auf Transport Fever 3, weil vieles von dem, was du auch gerade beschrieben hast, so mit dann Städte wachsen lassen, indem du Bedürfnisse befriedigst und so, ist, da ist eigentlich schon viel drin, was ich mag in Spielen.
Aber Autoverkehr ist quasi ja dein Feind. Weil Autoverkehr ist Privatverkehr. Ah, und du willst Geld verdienen, indem man die Leute von der Straße lockt, um mit deinen Zügen und Straßenbahnen fahren zu können.
Ja, aber übrigens, auch man kann Züge aber immer mit Weichen und sowas, das ist viel komplizierter.
Oh, Signalen, herrlich, oder? Nee,
der Siedlerträger, der weiß einfach, wo er hingehen muss. Den muss ich nicht 5 Weichen stellen.
Und man wird bei Transport Fever 3 wird man an den Straßenkreuzungen sogar sekundengenau einstellen können, wie lange eine Ampel rot bleibt. Ist das nicht fantastisch?
Also das ist jetzt ein bisschen too much. So detailliert muss es dann auch nicht sein. Wobei, also vielleicht mag ich das auch als die falsche Person, weil ich mag zum Beispiel ein bisschen mehr als Transport Fever, mag ich Workers and Resources Soviet Republic. Und
ja, das ist ja überhaupt das beste Spiel aller Zeiten in diesem Bereich. Und die Entwickler haben sich sehr viel davon abgeschaut, Ranger. Also du wirst es, glaube ich, noch mehr lieben, als du zugeben willst.
Hey, das ist vollkommen feierlich. Ich finde das Spiel super. Es ist,
gibst du, Ranger. Los, tu es.
Ja, okay, das bin doch nicht so toll. Also. Aber vielleicht wird ja das toller, was Leon jetzt parat hat, als zweites Spiel zu nennen.
Ich habe sogar 5 Spiele vorbereitet, falls irgendwelche Spiele weggenommen werden. Deswegen überlege ich gerade, welches ich als nächstes vorschlagen möchte. Aber ich
hätte mal ein Ranking gemacht. Ne?
Hätte mal ein Ranking gemacht, wie du es nicht vorgeschlagen hast vorher. Ich glaube, ich würde mit einem ähnlichen Ansatz gehen wie du, Ranger. Nämlich möchte ich ein Spiel vorschlagen, welches einerseits in der Form quasi schon mal existiert hat und so ein bisschen diesen Gedanken, den wir vorhin bei RTS hatten, Altes wieder neu und schön machen, den Gedanken ein bisschen aufgenommen hat. Nämlich geht es um ein Spiel, was vielleicht viele von euch gerade in ihrer Jugend gespielt haben. Ich nicht, weil da war ich nicht auf der Welt. Es geht um Gothic 1 und zwar das Remake. Welches jetzt auch schon seit sehr vielen Jahren in Development ist, der komplette Plan, den sie quasi am Anfang hatten, verworfen wurde, weil so viel Feedback von der Community kam. Nämlich initial sollte es quasi nicht die Geschichte 1:1 wiedererzählen, sondern eine alternative Story und ein alternatives Gameplay quasi präsentieren. Aber da haben sie so viel Feedback bekommen, nein, macht bitte genauso, wie es früher war, nur mit der Grafik, wie ihr sie schon habt und dem Kampfsystem. Und deswegen haben sie sich dann bereit erklärt, quasi alles, was sie schon als Gameplay-Demo, ich glaube, es waren irgendwie 2-3 Stunden hatten, über den Haufen zu werfen, komplett von null nochmal alles aufzubereiten und die werden quasi die alte Gothic 1-Story aus der Mine und so weiter quasi einfach schön uns nochmal geben, präsentieren, dass auch Leute, die es vielleicht damals nicht miterlebt haben, das Ganze jetzt neu erleben können. Und ich hoffe, sie haben eine genauso gute Synchro wie damals. Weil ich habe zumindest Gothic irgendwann nachgeholt und das Beste ist wirklich die deutsche Synchro gewesen. Also die Dialoge, die es da gab, ein volles Fund aufs Maul, das war immer mein Highlight. Und deswegen, Gothic 1 Remake am 5.6. ist es datiert. Ich freue mich sehr drauf. Ich glaube auch ein guter Freund von uns allen, nämlich der gute Herr Hand of Blood, der freut sich da auch schon seit einer geraumen Zeit drauf. War auch, glaube ich, letztes Jahr auf der Gamescom, wenn ich mich nicht alles täusche.
Also ich glaube, damit hast du im Allgemeinen wahrscheinlich so auf dem deutschen Markt eines der Sachen angesprochen, wo die meisten Augen drauf schielen, weil das ja so ein Kultspiel hierzulande ist. Und man muss das halt wirklich sagen, das, was man bislang so miterlebt hat, ein ziemliches Auf und Ab in der Entwicklung war. Wie du sagst, es gab Versionen, wo es viel Kritik gab. Die Entwicklungszeit ist jetzt sehr lange gewesen. Es wurde viel hin und her geschoben. Es gab Kontroversen. Aber jetzt haben wir tatsächlich einen Release-Termin und es ist nicht mehr lange hin und der Moment der Wahrheit kommt. Ich mache mich jetzt direkt nochmal unbeliebt bei den 3 Leuten, die mich nach meiner Meinung zu Transport Fever jetzt nicht eh schon hassen. Ich habe in meiner Jugend nie Gothic gespielt.
Geht mir auch so, Maurice.
Ich war der okay, eine.
Ich auch nicht.
Ich war. Was? Ach so, okay.
Oh, geil.
Was sind wir denn jetzt hier alle? Nee, also, aber ich erinnere mich noch, wie es wirklich so in meiner Schulklasse damals der absolute Kult war. Es waren 2 Sachen, die gleichzeitig Kult waren: Leben des Brian und Gothic. Und deswegen, also diese Marke hat sehr viel kulturelle Relevanz. Für mich tatsächlich ist diese Art von Remake bisschen das, was Leon vorher meinte, was für ihn die Resi-Remakes waren. Ich finde es dann eigentlich schön, wenn so ein Spiel, was so eine offensichtliche Wissenslücke ist, die ich habe, dann nochmal in neu und geil kommt. Weil mir schon bewusst ist, ich habe da wahrscheinlich was verpasst, was mir taugen könnte. Auch aus heutiger Sicht, und ich bin neugierig drauf. Ich glaube, sie haben nur eine sehr schwierige Aufgabe da, weil einerseits, wenn du eine Marke mit so viel leidenschaftlicher Nostalgie hast, ist jeder kleine Fehltritt, ne, kann ein Riesending werden. Und andererseits, wenn man sich auch mal anguckt, der Publisher ist ja übergeordnet Embracer, die viele Probleme hatten in letzter Zeit. und auch wie lange die Entwicklung war, dann muss die Hoffnung schon sein, dass das gut Geld einspielt und nicht nur die paar Deutschen, also nicht die paar, aber die deutschen Nostalgiker abholt, sondern auch eine gewisse, also allermindestens, sage ich mal, die Kingdom Come Audience vielleicht mitnimmt. Also ein bisschen ein breiteres Publikum anspricht. Und das ist ein schwieriger Spagat. Ob sie das schaffen werden nach der langen Entwicklung, wird man sehen müssen. Wie ist es denn bei euch? Wer von euch hat die verschiedenen Demos schon gespielt? Was ist eure Einschätzung gerade, wie gut das wird? Oder wartet ihr alle auf den Full Release, wie ich auch?
Ich habe die erste Demo schon gespielt und habe tatsächlich, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, weil die Grafik war wirklich schön. Und das hat halt so dieses, abseits davon, dass ich halt Gothic nicht gespielt habe, habe ich ja trotzdem Oldschool-RPGs, nenne ich sie mal, gespielt. Und das hat sehr gut dieses Gefühl eingefangen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das vor kurzem gespielt habt, Of Ash and Steel, das ist auch so in die Richtung Gothic-like. Und das macht unfassbar viel Spaß, weil dann einfach, ich sag's mal so, nicht überfordert wird durch unfassbar nervige Mechaniken, die mit hinzugepackt werden müssen, weil alles muss größer und pompöser werden. Aber wie du schon richtig gesagt hast, ich bin gespannt, was sie sich davon erhoffen für einen Erfolg hinterher. Ich habe da tatsächlich eine lustige Anekdote zu Gothic allgemein. Und zwar, ich komme ja aus Essen und das Entwicklerstudio kommt ja ursprünglich auch aus Essen. Das heißt, die waren früher neben meiner Schule, war das Entwicklerstudio direkt.
Ach, witzig.
Und ein Freund von mir war ein übelster Gothic-Fan und der hat immer gesagt, hier, das hat ein Bekannter von meinen Eltern, hat das entwickelt und hat das dann da so hingehalten. Und ich dachte, was ist denn das für ein Unsinn? Und ich wusste gar nicht, dass das ein Hype-Spiel ist. Und er hat das immer die ganze Zeit hoch und runter gespielt und ich habe erst, als ich dann Content-Creator geworden bin, oder kurz davor erfahren, dass Gothic so ein Hype in Deutschland und ich glaube in Polen auch ist. Und jetzt freue ich mich ein bisschen mehr, so die Städtegeschichte von mir nachholen zu können von dem Entwicklungsstudio.
Ja, das ist tatsächlich die Zielgruppe von Gothic. Gut, dass du sagst, ist, weil das habe ich ausgelassen vorher, ist größer als man denkt. Es ist auch in einigen osteuropäischen Ländern, konkret Polen, ein sehr großes Ding gewesen. An den Punkt, ich habe es neulich bei Luality, einer englischen Streamerin, geschaut und sie hat erzählt, sie hatte jede Menge Polen im Chat, die Stein und Bein geschworen haben, dass Gothic ein polnisches Spiel sei und dass quasi die Originalsprache, in der man es spielen sollte, auch die polnische wäre. Worauf ihre Antwort dann war, dann finde ich es nur fair, dafür Witcher den Deutschen zu geben. Das kam dann,
ist auch in Ordnung,
das kam dann
ja,
nur so semi-gut an, aber ich fand das eine absolut legitime Antwort.
Geil.
Also ich bin mal gespannt, ob es wirklich als Konzept funktionieren kann, ein Spiel 1:1 so als Remake zu bringen und damit einfach nur auf Basis der Nostalgie irgendwie ja, das wieder zum Erfolg zu machen. Also meine Lebenserfahrung sagt mir, immer wenn man versucht, etwas, was früher geil war, nochmal zu wiederholen, geht das schief.
Jetzt wird's deep. Jetzt wird's deep.
Ja, ist so. Also fahrt mal irgendwo hin, wo er vor 20 Jahren verreist war, da war es geil, dann fahrt mal hin, es wird nicht geil. Kann ich euch schon
sagen.
Wow.
Und ich bin gespannt. Also ich meinte am Ende, gut, du hast zwar die Leute, die es halt früher cool fanden, die es vielleicht aus der Nostalgie aus nochmal spielen wollen. Spannend wird sein, ob es halt dann auch neue Spieler ansprechen wird. Tatsächlich, ich weiß, ich habe die Demo nicht gespielt, weil ich bin mir gar nicht so sicher, wenn ich jetzt Gothic erleben möchte, ob ich nicht doch lieber noch das alte Gothic spielen wollen würde.
Kann weil ich verstehen.
Ja.
Also ich habe, to be fair, ich habe Gothic 1 selber nicht gespielt. Ich habe aber Gothic 2 damals im Stream das allererst mal angefangen zu spielen und dann auch durchgespielt. Und es ist schon ein sehr, sehr geiles Erlebnis. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, gerade der Combat, weil der Combat ist eher so ein Rhythmusspiel als alles andere, weil du quasi im richtigen Takt die Attack-Tasten so zum Links- und Rechts-Schwingen drücken musst und quasi, wenn du den Takt nicht hittest, dann wirst du gehittet und du bist eigentlich viel zu schwach fürs Meister. Ich muss sagen, ich hatte die allererste initiale Demo gespielt, wo sie noch den Plan hatten, eine neue Geschichte mit dem alten Universum quasi zu erzählen, also so ein bisschen alternativer Zeitstrang. Und ich habe mir da sehr viel Spaß dran gehabt und ich habe mir gewünscht, dass sie dabei bleiben, aber ich glaube, der Druck von der Community, gerade in Nostalgie gegangen, war so groß, dass sie einfach genau das, was sie schon mal erlebt haben, nur in schöner quasi nochmal erleben wollen, so ein bisschen nostalgiemäßig und vielleicht Quality of Life-mäßig aufbereitet.
Ja. Mal sehen, ich bin gespannt. Der Aspekt, der interessiert mich am meisten, wie das funktionieren wird.
Wie ist es denn bei euch so, weil, wo du es so sagst, bei mir ist es oft auch so, ich freue mich über solche Remakes dann, oh, mein Kindheitsspiel, aber merke dann, ich spiele das nicht nochmal komplett durch. Zum Beispiel Diablo 2 erwähnen Leute viel so. Ich finde es geil, dass es das gibt, es ist super und sowas, aber würde ich jetzt nochmal hunderte Stunden reinstecken? Nee, dafür habe ich doch inzwischen Path of Exile 2 oder sowas. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel.
Auf dem Steam Deck. Empfehle ich dir.
Ja, aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel für mich hat Age of Mythology Retold auf diese Weise funktioniert, weil das ein Spiel ist, mit dem ich so viel verbinde und wo die alte Version einfach wirklich echt nicht gut gealtert ist auf modernen Rechnern und wo ich dann wirklich nochmal auch die ganze Kampagne nochmal durchgespielt habe. Also es kann funktionieren, aber ich stimme dir schon zu, oft ist dann, reicht die Nostalgie eigentlich nur für kurz nochmal reingucken. Ah ja, ich erinnere mich, wie schön das war. Aber nicht mehr, dass es wieder ein Riesending wird. Das wird spannend, ob sie das hinkriegen.
Ich glaube, wichtig ist halt, ob sie es so hinbekommen, so ein bisschen so diesen Skyrim-Charakter abzubilden, dass du dich wirklich einfach in so einer Welt fühlst, die, oder Kingdom Come, die um dich rum lebt, oder ob es halt eher so ein Schlauch ist, durch den du dich durchbewegen musst und du da so durchgeleitet wirst. Ich glaube, das ist halt wichtig, weil der alte Spirit ist ja auch der, du weißt gar nichts, du musst mit NPCs reden, die sagen dir, du musst dahin gehen, dann musst du den Weg dorthin irgendwie umständlich finden, so ein bisschen wie es Dark Souls macht. Und du wirst nicht an die Hand genommen. Ich frage mich, ob das zum Beispiel so ist, du hast einen Questmarker, geh da hin, folg einfach diesen Pfeil, der dir jetzt gegeben wird quasi, oder ob es halt diesen RPG-Spirit wirklich einfängt, wo du dich in der Welt befindest und die um dich herum lebt.
Aber wisst ihr, was ich nicht weiß? Was das nächste Spiel von Maurice in der Liste ist?
Das frage ich mich auch. Let's go.
Ja, ich habe tatsächlich hier auch nochmal, jetzt haben wir alle außer Leon schon mit den Regeln gebrochen. Das heißt, ich breche auch noch damit und bringe ein etwas allgemeineres Thema ein. Aber das, wir hatten es gerade schon ein bisschen, das Schicksalsjahr für Hack and Slays, das mal wieder stattfindet. Wir haben einerseits den nächsten Versuch von Blizzard, Diablo zu retten. Frisch angefangen mit einer neuen Diablo 2-Klasse. Aber dann kommt ja auch die große Diablo 4-Erweiterung. Die erste ist so mittel gelandet, hatte viel Geiles drin, aber sie haben es zum Beispiel nicht geschafft, die neue Klasse zu balancen, sodass die, glaube ich, irgendwie so eine ganze Kommastelle stärker war als alle anderen. Also ein ganzer Multiplikator besser. Und auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist noch nicht bestätigt, aber wäre jetzt vom Zeitplan her mal an der Zeit eigentlich, könnte der Path of Exile 2 Full Release ebenfalls dieses Jahr erfolgen. Und vor allem Path of Exile 2 ist auch ein bisschen auf Krawall gebürstet in den letzten Monaten. Du hast schon gesehen, dass sie zum Beispiel, was so Streamer-Sponsorings angeht, gerne mal auf die Tage, wo Diablo oder ich glaube auch, wo Last Epoch irgendwas bringt, halt irgendwas selber releasen und denen die ganze Reichweite wegkaufen, sodass selbst der Diablo 4 Paladin Shadow Drop halt am gleichen Tag leider hat neue Path of Exile Season und alle spielen das. Das ist für mich was, wo ich sehr gespannt, also auf beides ein bisschen bin. Ehrlicherweise mehr auf PoE 2 inzwischen als auf Diablo, weil Diablo ist so ein Auf und Ab gewesen. Also ich weiß nicht, wir hatten so oft irgendwie, jetzt wird's wieder geil. Ja, doch nicht ganz, aber ist schon cool. Aber nicht so cool, wie es sein könnte. Jetzt hat Blizzard wieder irgendwas verkackt. Oh, DC ist es überraschend gut. Ich weiß nicht mehr, was ich fühlen soll zu Diablo, ehrlicherweise. Aber es wird für das Genre ein spannendes Jahr, auf jeden Fall.
100%. Ich muss sagen, ich war auch, als Diablo 4 rauskam, sehr viel Zeit investiert und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir hat dann so die zweite Hälfte vom Grind nicht mehr so viel Spaß gemacht, ne, weil es war ja so ein sehr, sehr langer Grind. Wir haben auch bei uns irgendwie alle hier so Hardcore gespielt und geguckt, wie weit kommt man mit dem Charakter und so weiter. Ich muss sagen, mir geht es ähnlich wie dir, Maurice. Also ich habe dann irgendwann nicht mehr so das so intensiv verfolgt, aber ich habe sehr viel halt gehört. Also immer so, Alter, die Season ist so geil, sie haben so viel gefixt. Ah, das nächste Update, da waren wieder ein paar Probleme. Und die Baustellen wurden alle angegangen. Leute, es ist gerade wieder richtig nice. Ja, okay, der neue Patch ist da, wir müssen wieder ein bisschen anarbeiten. Also es ist immer so dieses, es muss einmal nachkorrigiert werden, damit es richtig geil wird. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, gerade als Fan aus dem Genre ist man sehr, sehr gut die letzten beiden Jahre und man kriegt sehr viel Content serviert und ich glaube, jeder kann da sich so ein bisschen so seinen Teller so füllen, wie man es selber am besten braucht. Wenn man es ein bisschen mehr Hardcore möchte, ein bisschen intensiver, mehr Min-Maxing und Theorycrafting, geht man vielleicht eher so in die PoE-Richtung. Oder wenn man halt so vielleicht ein bisschen mehr das Casualige und vor allem auch das Laid-Back möchte, dann geht man vielleicht eher so Richtung Diablo. Das ist zumindest so immer mein Ansatz gewesen, je nachdem, wo gerade auch so mein Bedarf nach ist.
Ja, definitiv. Ich habe auch gerade durch Path of Exile sehr, sehr viel gemerkt, dass ich diesen Hardcore-Charakter unfassbar gerne mag. Dass ich diese Herausforderung brauche, wenn ich jetzt...
Das haben wir bei Rio aber nicht bei dir gesehen.
Boah, war das ein Roast.
Wow! Oh.
Leon, das kam jetzt überhaupt wie aus der Pistole geschossen. Das kam jetzt wirklich. Wow!
Du musst auch noch ein paar Materialien farmen bis Molkenkorn, ne?
Das stimmt, ja. Da bin ich dran, da bin ich dran.
Ich drück dir die Daumen, dass nichts danke, passiert.
Mann. Ja. Unfälle passieren immer.
Gut. Ich bin übrigens keinmal gestorben bis Level 34 und dann habe ich.
Actually sehr strong.
Ja, und dann habe ich aufgehört zu spielen. Egal. Path of Exile 2 hat mir viel Spaß gemacht durch diesen Hardcore-Charakter, den ich sehr, sehr cool finde. Was mich aber so ein bisschen verloren hatte, war damals, ich habe super viel zum Release gespielt und als ich dann die Kampagne nochmal ein zweites Mal zocken musste, ohne dass das irgendwie die Story integriert wurde, sondern die gesagt haben, oh, du wirst in der Zeit zurückversetzt. Jetzt spiel nochmal alles durch und die kenne ich alle gar nicht mehr. Das hat so ein bisschen meine Stimmung gekillt, deswegen ich jetzt gar nicht mehr so gehypt auf diese ganzen Patches und sowas alles bin, obwohl ich gehört habe, dass das sehr, sehr viel besser geworden sein soll. Manchmal bin ich dann so, wenn ich mir denke, wenn ich jetzt zu sehr in Path of Exile wieder versinke, dann muss ich wieder Stunde über Stunde über Stunde investieren. Und das ist halt ein bisschen so im Kontrast zu, für meine Laienmeinung, Entschuldigung, zu Diablo 4, wo ich dann einfach ein Popcorn-Feuerwerk bekomme. Ich gehe rein, drücke zwei Tasten, alles explodiert und kann mich freuen und sagen, oh toll. Und bei Path of Exile gibt es dann zwischendrin schon einen Boss, wo ein Damage-Check dann passiert. Und wenn du den nicht schaffst, dann kommst du nicht weiter. Aber ja, doch, das ist schon ein geiles Spiel geworden. Oder wird hoffentlich ein geiles Spiel, Path of Exile 2. Bin ich gespannt. Steinwand, hast du Berührungspunkte mit so einem ARPG allgemein? Also Diablo oder Path of Exile oder ein anderes davon?
Ich finde ja, beginnend mit Diablos, also das gesamte Genre, hat ja das gute alte Rollenspiel kaputt gemacht.
Oh, jetzt kommen die Takes wieder raus. Okay.
Was ist immer mit Krawallen los? Also, was ist das?
Das nehme ich auch dem Genre übel, weil es hat diese Reduktion auf dieses reine Loot-Game, dieses absolut hektische, du wirst zugeschissen mit 1000 Items, wo irgendwie drei geil sind und alle 3 Minuten wechselst du dein Setup und dann geht es nur darum, irgendwie den besseren Loot zu bekommen, um weiter zu skalieren. Das hat leider übergeschwappt auf die guten alten richtigen Rollenspiele und hat die halt ein bisschen kaputt gemacht, weil offenbar sind die Leute da so, ja, fallen da so mit ihren niederen Instinkten auf dieses Prinzip rein. Und dann wurde das überall implementiert und nervt einfach in ganz vielen Rollenspielen. Das nehme ich dem Genre total übel, deswegen spiele ich das auch nicht.
Ich meine,
verständlich, ja.
Kann ich respektieren tatsächlich. Ist auch ein bisschen was dran, würde ich sagen. Ich weiß noch, wie es damals, was eigentlich völlig absurder Konflikt ist, aber man macht halt Hefte, wie man sie macht, wie dann damals bei GameStar auch ein großes Versus aufgezogen wurde. Diablo 2 und Baldur's Gate kriegen beide ein Add-on, wo es um Baal geht. Und dann machen wir halt einen großen Vergleich. Und so, die Spiele haben absolut nichts gemeinsam, außer dass sie Rollenspiele aus isometrischer Perspektive sind. Aber ich weiß.
Aber guck dir mal, stellt dir mal Witcher 3 vor, was das für ein richtig gutes Spiel wäre. Wenn es nicht diesen absoluten Loot-Kram, also diesen Schwachsinns-Loot, den es bei Witcher 3 gibt, das ist einfach absolut.
Ja, das sind für Takes. Also das ist, man muss ja.
Also Witcher 3 ohne diesen Loot-Schwachsinn und diese Ubisoft-Elemente wäre ein richtig geiles Spiel. Oh,
ist halt, jetzt wird's aber wirklich.
Das ist der Titel fürs Video.
Dieser ganze Podcast wird komplett gecancelt werden wegen Steinwalds. Ja, wirklich,
aber wegen Krawallen hier. Das ist ja, erstmal muss man sich mal Gedanken machen, warum sind die Spielerzahlen denn dauerhaft so hoch dann bei diesen ARPGs? Also das ist wohl doch etwas, was die Konsumenten haben möchten. Und ich bin bei weitem keiner, der nur ARPGs mag, sondern ich mag auch klassische Rollenspiele und ähnliches. Aber diese
das macht ja auch süchtig, ich gebe es jetzt zu. Also klar, wenn man
ja, das aber das Progressionssystem, ja, genau. Dass man halt neuen Loot bekommt und ähnliches. Das ist ja trotzdem etwas Schönes. Also ich nehme mal jetzt.
So wie TikTok-Videos durchscrollen.
Ich nehme mal jetzt.
Ist jetzt ja,
das ist dasselbe Prinzip. Ich nehme jetzt mal Kingdom Come Deliverance 2. Das ist doch wohl ein super schönes Gefühl, wenn man sich dann nach und nach immer das Bessere, die bessere Ausrüstung erarbeitet. Und ich finde das auch schön ins Spiel integriert, dass man halt von vornherein nicht einfach eine Waffe hat und dann, yay, bis ans Lebensende, sondern auch dementsprechend sich dann hinterher kleiden kann wie ein...
Ja, da geht das ja auch noch. Da ist es jetzt ein bisschen zurück.
Ach so, Cherry-Picking machen.
Naja, guck mal, bei Diablo hast du da irgendwie, keine Ahnung, so einen Schleimbeutel und der hat dann, keine Ahnung, ein Schwert verschluckt oder was. Ist doch albern. Also bei Kingdom Come hat wenigstens jemand, der ein Schwert trägt, hat auch ein Schwert als Loot. Das ist ja nachvollziehbar.
Ich würde dir aber widersprechen, dass das Rollenspiel kaputt gemacht hat, weil ich finde, dafür gibt es und gab es auch schon zu viele gute klassische CRPGs über Zeit, dass man sagen kann, Diablo hat da dieses Genre kaputt gemacht. Im Gegenteil,
Es erholt sich langsam wieder. Ich gebe es zu, ja.
Ich kann es ja nicht oft genug erwähnen, wir müssen zur Einordnung von Steinwalds Meinungen über das gute alte Rollenspiel sagen, dass das hier der einzige Let's Player der Welt ist gerade, der gerade ein Live-Let's Play von Ultima 7 macht. Ne? Das sind die Meinungen aus den 80ern oder sowas, die wir hier gerade zu hören bekommen.
Das gilt bei nicht wenigen Experten zu Recht, dass das beste Rollenspiel aller Zeiten.
Das stimmt.
Gute Gründe für.
Das stimmt.
Ich dachte, das wäre ein Scherz vorhin von Maurice gewesen.
Nee, das macht er wirklich gerade. Ich habe da auch Respekt davor. Ich finde es beeindruckend, wenn jemand einfach sein Ding macht und auf die Marktlogik scheißt und damit Erfolg hat. Aber halt, also mit.
Nein, es gibt auch gute aktuelle Rollenspiele.
Witcher 3 hier zwischen Ubisoft Open World und TikTok anzusiedeln, das ist mir dann doch ein bisschen zu weit gegangen.
Also Witcher 3 hat offen. Wir können mal eine Ehrenrunde zu Witcher 3 machen. Also
dann lade ich
wirklich,
dann. Ich frag mal Miles, ob er mit reinkommen will.
Ja.
Lasst uns einfach weitergehen. Wir haben ja auch keine Zeit, ne? Deswegen. Ja.
Ist nicht Steinmann als nächster dran?
Ich bin noch
sehr
einmal
gut,
kurz.
Sehr gut, ja.
aber vielleicht trotzdem mit einem aufgeladenen Thema, wo wir gerade über RPGs gesprochen haben. Ich habe jetzt auf der 2 etwas, das kommt nächsten Monat raus und weiß aber noch nicht ganz, wo es sich selber sehen möchte. Während darüber berichtet wird, dass es ein Rollenspiel ist, das auf den Markt kommt, sagt es selber von sich heraus, das hat jetzt die GameStar vor kurzem erst in einem Artikel gesagt, dass sie gar kein Rollenspiel sein wollen, sondern eher ein Action-Adventure. Und da ist die Rede von Crimson Desert, das jetzt im März erscheinen wird. Ich glaube, am 19. März oder so ist es soweit. Und nicht nur mit einem unfassbar geilen Gameplay-Video an den Start gegangen ist, sondern in mir vor allem auch so ein bisschen immer wieder die Frage aufrüttelt, ist das wirklich so, dass es so toll werden könnte? Oder könnte es das gleiche Schicksal wie, wie hieß es nochmal, The Day Before ereilen, dass es einfach nur eine Packung ist, die sehr geil aussieht und sobald man es dann selber spielt, sieht man übergroße Köpfe, die über die Welt fliegen hinweg. Aber es sind ja die Entwickler von Black Desert mit dabei, beziehungsweise es ist ja das Franchise, was da drin ist. Aber Black Desert selber habe ich nie gespielt. Also ich bin wirklich mit der jungfräulichen Brille gerade dort zu sagen, das könnte ein Rollenspiel werden, was mich interessiert, das aber als Action-Adventure getarnt ist. Habt ihr von Crimson Desert mitbekommen?
Ja, komm, wir leben ja auch nicht hinterm Mond.
Ja, bei dir denke ich das nach der letzten Aussage.
Das weiß man ja nie. Ja.
Meine Aussagen sind ja fundiert. Ich beschäftige mich ja mit allem Modernen.
Bücher hinter ihm. Er ist belesen.
Das stimmt.
Ich lese über alle Spiele sehr viele Bücher.
Ja, ja. Er druckt sich über die GameStar-Artikel aus und liest sie dann.
Setzt sich neben seinen Globus und liest Darwins Abhandlung über Crimson Desert. On the Origin of RPGs.
Ja, wir haben es mitbekommen, Ranger. Und
hat das irgendwer schon gespielt? Es gab ja, glaube ich, schon auch da Gamescom-Versionen.
Nee.
Ich hab mir fast was hier gerade in mein Getränk gelacht.
Nee, leider nicht, aber ich freue mich tatsächlich auch darauf. Also was ich mir von solchen Spielen immer hoffe, also ich sag mal, diese ganzen, wie die Charaktere dargestellt sind, sieht schon sehr so asiatisch generisch aus. Das finde ich nicht so geil. Aber was ich mir erhoffe, oder was ich sehr gerne mag an dieser Art von Open-World-Rollenspielen ist, dass man wie in seinem Abenteuer sich eine große, unbekannte Welt erschließen kann. Und da bin ich gespannt, ob das Spiel das vielleicht bieten kann. Das erhoffe ich mir bei jedem neuen Open-World-Rollenspiel-Release, dass man einfach ein Abenteuer erlebt, ohne zu sehr geführt zu sein, wo man neugierig durch die Welt reiten kann, Dinge erleben kann und die Welt entdecken kann. Und das ist aber eine Kunst, ob ein Spiel es ermöglicht, dass der Spieler auch so ein Entdeckungsgefühl hat und nicht alles super geleitet ist durch 30, 40 Quests, wo jeder Schritt gepampert ist, wo es genau ein Navi-System gibt zur nächsten Quest und so weiter, wo man halt in die Freiheit entlassen werden kann. Das würde ich mir sehr hoffen und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Mal gucken, ob ich dieses Gefühl da bekomme. Dann kann ich auch so Schwächen akzeptieren, wie so ein bisschen generisches Charakterdesign, was man so gesehen hatte. Ich freue mich darauf, ehrlich gesagt.
Mhm. Mein Chat stichelt, er will also Witcher 3. Das wollte ich nochmal kurz vorlesen.
Nee, Witcher 3 ist total, also da wirst du ja vom Quest-Design her auch so richtig an die Hand genommen.
Also, Crimson
Desert. Das ist doch so.
Ist was dran tatsächlich, ja. Crimson Desert bei mir tatsächlich, ich freue mich auch sehr drauf. Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen so das Fragezeichen. Die haben sich offensichtlich sehr viel vorgenommen. Ich glaube, man hat schon zu viel gesehen, um zu sagen, es wird ein Day Before. Also das war ja wirklich so, die haben ja am Ende kaum was gezeigt gehabt und so. Hier gibt es ja jetzt wirklich schon umfangreiche Videos und sowas. Und es gab auch schon spielbare Versionen, die anscheinend jetzt nicht so katastrophal waren, dass Leute gesagt haben, das wird ein Scam, das Ding. Ich bin super neugierig drauf. Und ich bin ja auch jemand, das ist nicht so viel Teil meiner Inhalte bislang gewesen. Ich bin noch nicht gut in denen, aber ich mag sie gerne. Ich mag abgedrehte, over-the-top japanische und asiatische Kampfsysteme. Also Devil May Cry, Dragon's Dogma, all diesen. Ich finde das geil. Und das jetzt in einem schönen, weitläufigen Fantasy-Rollenspiel, geil. Könnte genau was für mich werden. Könnte sehr viel zusammenbringen, was ich mag. Coole Fantasy-Welt, Rollenspiel, plus abgedrehtes Action-Kampfsystem. Ich spiele gerade mit sehr viel Freude Nioh 3 zum Beispiel. Also das könnte genau meinen Geschmack treffen. Ich hoffe, das tut es auch.
Ja. Ich glaube, stimmt, als ich das erste Mal Crimson Desert gesehen habe, hat es mich sehr an Dragon's Dogma erinnert. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woran erinnert es mich? Auch ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne geguckt habe, selber nicht gespielt habe, weil ich nicht, für mich ist es immer sehr, ich bin sehr cherry-picky, auch bei so Singleplayer-Games, die ich mir aussuche, weil ich eigentlich eher der Multiplayer-Typ bin. Aber es sieht für mich wie ein Spiel aus, wo ich einfach super gerne entweder alleine oder halt bei jemandem anders so mit in die Welt eintauchen möchte und gerade so dieses Gefühl haben, wie Steinmann es, glaube ich, gesagt hat, dass das Spiel mich nicht an die Hand nimmt, sondern es mir die alle kleinen Puzzleteile und Bausteine gibt, dass ich selber entscheide, so, gehe ich jetzt in den Wald und erkunde den Wald und bin da viel zu, gehört da eigentlich gar nicht hin, aber versuche da trotzdem mich irgendwie durchzuprügeln. Oder lege ich mich mit irgendwelchen Wachen an und mache die ganze Stadt zu meinem Feind. So. Also wie viel Freiheiten einem gelassen werden, ich glaube, je mehr, ist tendenziell immer besser bei so einer Art Spiel. Ja, und ich finde vom Grafischen und von dem, was man bisher so zumindest in Trailern und Co. sehen konnte, sieht sehr, sehr cool aus. Und deswegen einfach gespannt. Sehr positiv gespannt einfach insgesamt.
Ja, das auf jeden Fall. Ja,
haben wir jetzt wirklich mal ein Spiel gehabt, wo wir uns einig sind? Ranger, Respekt. Ja. Ranger, du hast es geschafft. Du hast es geschafft.
Ich hab's geschafft. Ich habe die Fronten einigen können. Ja. Wir schauen uns dann an, wie es am 19. März dann hinterher sein wird, wenn der Release des Spiels ist. Aber wann ist denn der Release des Spiels vom nächsten Spiel von Steinwald und vom letzten, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe?
Ich glaube, wir müssen an der Stelle vielleicht mal anmerken, weil Leon muss ja um 19 Uhr weg, wenn ich mich recht entsinne.
Genau.
Wir müssen, glaube ich, die dritte Runde jetzt so als Lightning-Runde machen, was ja auch okay ist, aber da müssen wir uns alle vier kurz fassen.
Ja, das können wir, das passt schon.
Ja.
Ja, das schaffen wir. Wir können uns immer kurz fassen. Ja, wir sind die Meister im Kurzfassen.
Steinwald stellt jetzt sein Spiel vor und dann sind wir fertig.
Ja.
Ja, ich würde auch sagen, ihr könnt euch schon mal schlafen legen und ja.
Oh, was kommt denn jetzt?
Nein, ich habe ein Spiel gewählt, wo ich mir tatsächlich auch noch nicht so sicher bin, ob es wirklich gut wird, aber wo die Ambition riesig ist. Fast so ein bisschen vergleichbar wie mit einem Manor Lords damals, so eine eierlegende Wollmilchsau. Ich rede von Chronicles Medieval.
Oh, gute Wahl.
Ein Spiel, das gemacht wird von Raw Power Games, neu gegründetes Studio aus Dänemark. 100 Mitarbeiter, also kein kleines Studio. Sie zählen natürlich auch auf, was ihre Leute schon gemacht haben. Witcher 3, Crusader Kings 3,
schön.
Total War, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey und so. Aus allen möglichen Richtungen kommen die Entwickler. Und was wollen sie da machen? Sie wollen im Prinzip, eigentlich so eine Art Mount & Blade, könnte man sagen. Mount & Blade 2, Bannerlord. Aber in einem richtigen historischen Setting machen. Vielleicht noch ein bisschen angereichert mit Crusader Kings und Total War. Also im Prinzip der Feuchttraum jedes Mittelalter-Gamers. Das heißt, es gibt wieder so eine strategische Übersichtskarte, von der man noch nichts gesehen hat, womit man dann über die Lande streift. Aber die Lande sind jetzt wirklich, ist die Europa 14. bis 15. Jahrhundert, also historische Landesgrenzen, reale Ortsnamen, historische Persönlichkeiten. Es soll verschiedene Startdaten geben, 100-jähriger Krieg, Pest und so weiter. Weltevents beeinflussen das Ganze. Und dann läuft das dann aber so, dass es quasi dann immer Locations gibt, Städte, Burgen, Schlachtfelder, wo es dann in Third Person geht, wo man dann große Armeen anführt, Schlachten führt, Burgen erobert. Natürlich kann man auch Burgen bauen und so weiter. Also wie man das aus Mount Blade kennt. Das Ganze dann verbunden auch noch mit Quests, die es geben soll. Aber es gibt keine so, es gibt keine Story-Kampagne, sondern so Einzelquests, die irgendwie historisch aufintuiert sein sollen. Man kann verschiedene Rollen einnehmen. Händler, Schmied, Bandit, Söldner wurde erwähnt. Und das Coole, um so mal ein Detail zu nennen, was ich richtig cool finde, wenn sie es umsetzen in diesem Kampfsystem, wenn man so große Heere anführt und selber mitkämpft, dann kann man nur Kommandos geben direkt an Leute, also an Truppen in der Umgebung, die hören ein. Aber wenn man ganz an der Flanke wie Kavallerie befehligen will, die hören einen nicht, da müsste man dann hinreiten. Es gibt also sowas wie eine Befehlskette. Cool. Das finde ich eine sehr, sehr, sehr coole Idee. Das Ganze wird laut Entwickler 2026 im Early Access erscheinen, aber erst einmal nur der Kampfmodus, der Schlachtenmodus. Das heißt, diese Sandbox-Kampagne, von der ich jetzt gesprochen habe, das soll dann wahrscheinlich ab 2027 kommen. Aber zumindest die Schlachten wird man hoffentlich dieses Jahr schon ausprobieren können. Jo.
Geil.
Ist das das Spiel, in dem Tom Hardy eine Sprecherrolle hat?
Wünschst du dir auch manchmal eine Person an deiner Seite, die dich so gut versteht wie niemand sonst, die dir den Rücken frei hält und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt? Keine Sorge, ich rede ausnahmsweise nicht über Online-Games. Es geht um Online-Business und da habe ich die perfekte Lösung für dich. Shopify. Wusstest du, dass bereits zehntausende deutsche Unternehmen auf Shopify vertrauen? Shopify ist die Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert, darunter auch den Fanshop von Factorio und das passt doch super zusammen. In Factorio geht es schließlich auch ums Geschäft. Mit Shopify kannst nämlich auch du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System bis zu einer umfassenden E-Commerce-Plattform und sogar auf Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zuverlässigem Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen. Und das an einem einzigen vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste fokussieren, dein Business. Also teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft aufs nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Ich glaube, das ist es sogar. Aber wenn es nicht weiß, dann ist es in Ordnung.
Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Aber ich würde eigentlich sehr unterschreiben, was du gesagt hast. Ich bin riesig gespannt auf das Ding. Aber es ist natürlich so ein Kandidat, wo wir noch mehr als Crimson Desert, wo wir wirklich erstmal sehen müssen, wird das denn was? Weil sie haben ja eigentlich so gut wie noch nichts gezeigt.
So ist es.
Und es gibt so, ich habe mir den YouTube-Kanal der Devs neulich angeguckt und da ist dann irgendwie so 20 Sekunden Schlachttest, wo Einheiten aufeinander prallen und sowas. Von dem Level reden wir gerade. Also wir müssen sogar, glaube ich, erstmal noch, also in dem Fall, ne, ist es eine legitime Sache für diese Kategorie, weil es steht auf 2026 aktuell. Es wird mich nicht sehr überraschen, wenn sich das nochmal verschiebt vielleicht. Und man muss eben sagen, es wirkt so ein bisschen, als wolle es ein AAA Mount & Blade auch sein, so ein wenig. Mhm. Aber Mount & Blade hat ja schon im AA-Bereich eigentlich immer jahrelang gestruggelt, sein eigenes Potenzial zu erfüllen. Also ist ja auch ein Spiel mit sehr durchwachsener Entwicklungsgeschichte, wo am Ende man viel mit Mods auch spielt und sowas. Also ob das was wird, werden es sehen. Aber wenn es was wird, bin ich auch sowas von 110% die Kernzielgruppe von allem, was sie da machen wollen. Also ich drücke ihnen sehr die Daumen, aber ich traue mich noch nicht, mich zu sehr hypen zu lassen.
Verständlich.
Was ich mich gerade noch frage, ist, du hast gesagt, es kommt jetzt erstmal nur der Kampfmodus, also da, wo man auf der Karte die Einheiten befehligt. Boah, ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist, ne? Weil ich glaube, die Leute spielen das dann und denken, ja, cool, ist halt wie so ein Schlachtensimulator und dann machen sie es nach einmal Spielen aus. Und dann ist das irgendwie das falsche Feedback oder so für die Entwickler oder ich kenne Raw Power Games leider nicht, deswegen weiß ich nicht.
Die sind auch neu, deswegen.
Die sind auch neu, die kann man nicht kennen.
Okay. Bin mal gespannt. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe das auch schon sehr lange auf der Wunschliste. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, das ist das mit dem Tom Hardy, seitdem ich das, glaube ich, auf irgendeiner Gameshow gesehen habe, direkt auf die Wunschliste draufgehauen und mal gucken, vielleicht kann mich das dazu überwinden, mal ein Mount & Blade-like zu spielen, ohne dass es Mount & Blade ist, weil mich das irgendwie dann doch nicht so ganz kriegt. Aber vielleicht kriegt mich das nächste Spiel von Leon.
Vielleicht. Na, ich habe natürlich jetzt ein bisschen überlegt, was ist das Letzte, was ich euch vorstellen möchte, weil ich ein paar mehr mitgebracht habe. Und ich würde, glaube ich, ein bisschen dem Spirit von bisher treu bleiben wollen und würde euch ein Spiel vorstellen, welches im April rauskommt. Und lustigerweise darauf gekommen bin ich initial, weil ich ein Placement mit dem Spiel hatte, nicht mit einer Demo davon. Und initial war ich so ein bisschen so, ja, sieht jetzt aus wie so ein typisches AAA-Game. Mal gucken, was es überhaupt so zu bieten hat und ob es überhaupt Spieltiefe hat. Und es hat mich innerhalb dieser Demo so krass überzeugt, dass ich ein großer Fan geworden bin und mich sehr auf den Release freue. Nämlich geht's um Pragmata, was am 24.04. rauskommt, wo man auch bis jetzt immer noch die Demo spielen kann. Das leitet einen so ein bisschen so, wenn man schnell ist, durch die ersten 15, 20 Minuten vom Spiel. Und Setting ist folgendes, man ist auf einer Mondbasis und man hat ein kleines Mädchen, was ein Androiden ist. Und man muss ein bisschen so auf die aufpassen. Und das Hauptkampfsystem besteht darin, dass man dieses Mädchen hat und man kämpft gegen eine wild gewordene KI. Ja, das heißt, die ganze Mondbasis wird durch eine KI gesteuert und die ist ein bisschen rogue gegangen. Und alle Roboter zum Beispiel, die in dieser Fabrik arbeiten und auf der Mondbasis, die sind jetzt natürlich eure Feinde.
Ähnlichkeiten und zur realen Weltlage rein zufällig.
Richtig, genau. Das ist ein bisschen Foreshadowing, was vielleicht die nächsten Jahre uns erwarten wird. Und das Coole bei dem Kampfsystem ist, was mich sehr in den Bann gezogen hat, man hat quasi die ganze Zeit so ein kleines Minigame. Es taucht immer, wenn man gegen einen Feind kämpft, so eine kleine Tafel auf. Und man muss quasi, wie bei so einem Schieberätsel, sich durch so ein kleines Labyrinth bewegen. Und je nachdem, wie viele Spots man dabei abarbeitet, desto härter debufft man dann den Gegner und kann ihn dann quasi normal durch ein Combat, durch Waffen eben Schaden machen. Und dieser Wechsel von, du hast ein typisches Game, so ein RPG, wo du mit einer Waffe versuchst, die Gegner zu besiegen. Und gleichzeitig hast du dieses Minigame, wo du versuchst, die zu debuffen und möglichst effizient dabei auch zu sein, weil du immer mehr versuchst, okay, kann ich noch einen Spot mehr mitnehmen oder werde ich gehittet und muss dodgen oder sowas. Hat mich sehr, sehr krass abgeholt. In den Trailern sieht man auch so größere Bossfights und sowas. Und ja, ist von mir eine dicke Empfehlung. Man sollte auf jeden Fall sich die Demo mal angucken. Und ja, ich freue mich sehr darauf, wenn es dann im April rauskommt.
Auf das Spiel bin ich auch neugierig. Ich habe aber bislang wirklich nur die oberflächlichste Meinung dazu gehabt, weil ich immer wieder so, immer wenn ich eingeschaltet habe bei irgendeinem Streamer, das Gespräch, waren sie gerade einfach nur am Rumlaufen und es ist der Typ in diesem fetten Raumanzug mit dem Mädchen und ich habe mir so, aber was ist es jetzt eigentlich für ein Spiel? Deswegen, ich hätte mir einfach mal ein volles Gameplay-Video angucken können, aber dafür habe ich ja stattdessen jetzt dich einfach in diesen Podcast eingeladen, dass du es mir erklärst, weil ich aber nicht gecheckt, was ist das? Ist das jetzt Devil May Cry? Ist das ein Shooter? Ist das ein Puzzle-Game? Was ist es denn eigentlich?
Ja, ja.
Aber ich wollte es mir auch immer schon wieder länger anschauen.
Genau, also wie gesagt, die Demo hat einen sehr überschaubaren Umfang und da lernt man zumindest die anfänglichen Core-Mechanics vom Spiel. Und am Ende ist es halt, du erkundest so ein bisschen die Basis, findest raus, was ist überhaupt passiert, weil du es selber nicht weißt. Und lernst dann halt so nach und nach so, okay, die KI, die muss irgendwie rogue gegangen, man muss es irgendwie abschalten und wieder neu starten, damit irgendwie die Mondbasis auch wieder funktioniert, weil man halt abgeschottet ist von der Erde quasi.
Ja. Ich hab auch die Demo gespielt. Ich muss aber auch sagen, ich hatte ein Sponsoring dazu. Trotzdem hat mir das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Was heißt trotzdem, gerade deswegen?
Ach, das Streamerleben ist gut!
Nee,
und davon bin ich erstmal nach Madeira geflogen.
Ja, und hab das Geld rübergeschoben. Nein, also ich fand das Spiel auch sehr cool. Ich mag aber erstens auch Third-Person-Shooter sehr, sehr gerne. Und zweitens hat sich das so ein bisschen angefühlt wie ein, vielleicht ein seltsamer Vergleich, aber der macht es vielleicht ein bisschen greifbar, wie so ein Dead Space ohne Horror-Effekte dazu. Aber trotzdem diese Quests und einer Story zu folgen und ähnliches. Und ich glaube, viel in dem Spiel wird hinterher dadurch getragen, nicht nur, dass es halt bildgewaltig ist und Gameplay-Flow hat, sondern über diese Beziehung zwischen dem Soldaten und dem Mädchen hinterher. Und ich glaube, dass das so in die Richtung gehen wird, weil die Androiden halt böse sind und das Mädchen ist ein Androide. Das erfahrt ihr in der Demo, ist also kein Spoiler. Dass da wahrscheinlich irgendeine Beziehung hinterher aufgebaut wird, so in die Richtung Death Stranding gehen. Das ist ansonsten ein sehr starkes Capcom-Game, eine neue IP, die sie damit geschaffen haben. Also es hat sehr viel Potenzial, aber aufgrund von einer halben Stunden Demo habe ich zwar auch Lust darauf, wie Leon schon sagt, mega Bock, aber es wäre jetzt noch zu viel zu sagen, dass, dass das 100%. Für mich jetzt Game of the Year wird. Bin gespannt, sehr, sehr gespannt.
Ich bin vor allem schon, wie sie die Welt versuchen aufzubauen und ob es quasi der Schauplatz nur dieser Mond ist oder zum Beispiel, weil es sah für mich so aus in den Trailern, die man gesehen hat, dass man halt eigentlich auch auf der normalen Welt zum Beispiel unterwegs ist und dass vielleicht das nur so ein Abschnitt ist. Deswegen mal schauen, was da so alles sich noch dann erschließt.
Genau. Maurice, machen wir mal mit dir weiter, mit deinem Spiel als nächstes. Was hast du denn jetzt noch für uns im Gepäck?
Ja, das ist jetzt überhaupt kein Thema mehr für Lightning-Runde ganz kurz. Es ist nämlich ein weiteres allgemeines Thema. Ich reiße es nur ganz kurz an, weil ich glaube, über jedes einzelne von den Teilen dieses Metathemas könnten vor allem wahrscheinlich Steinwallen, Ranger und ich einen eigenen Podcast füllen. Aber es ist die Weiterentwicklung der gebeutelten Strategiespiele. Sehr allgemein gesagt, aber letztes Jahr kamen zu drei der größten Strategiespiel-Franchises neue Teile raus, nämlich EU5, Anno 117 und Civ 7, die alle aktuell in verschiedener Form durchwachsen dastehen, was Community-Zustand angeht. Also EU5 hat einen starken Start hingelegt, Leute waren dann über die Patches frustriert. Anno 117 hat, glaube ich, einfach zu wenig gebracht seit dem Launch. Also Leute sind da auch ein bisschen, ich glaube, alle drei stehen gerade auf ausgeglichenen Reviews in letzter Zeit auf Steam. Und Civ 7 will jetzt sein großes Comeback-Update im März, sie haben einfach nur Frühling gesagt, also bald, aber wissen nicht wann. Steinwallen, du wirkst, als hättest du Dinge zu sagen, das dachte ich mir auch.
Nee, nicht? Ich bin einfach entsetzt, dass du jetzt hier 5 Minuten vor Schluss beim
so ein Thema aufmacht, halt
wo wir ein Spiel noch bringen müssen, jetzt irgendwie drei Spiele auf einmal nennst.
Wenn du nicht so viel über ein Spiel geredet hättest, das schon lange draußen ist, hätten wir auch noch Zeit gehabt, das jetzt zu diskutieren.
Nein, ich weigere mich überhaupt dazu, irgendwas zu sagen. Also Maurice, das musst du jetzt hier selber irgendwie über die Bühne bekommen.
Ja, man muss ja auch gar nicht viel mehr dazu sagen, weil es ist, wir werden sehen müssen, wie es läuft. Aber halt all diese drei Spiele haben für dieses Jahr einen fetten DLC- und Update-Plan und ich würde jetzt natürlich lügen, wenn es sind keine neuen Spiele, aber natürlich gehört das zu den wichtigsten Sachen für mich dieses Jahr. Das ja, neue Civ 7 Update, die fetten Anno-DLCs bis Ägypten dann und auch EU5 Byzanz-DLC, freue ich mich riesig drauf.
Ah, die wichtigsten Sachen, das ist also unser Thema.
Das ist unser Thema, ja. Aber alles drei habe ich das Gefühl, Spiele, die jetzt auch gerade ein bisschen was zu beweisen haben. Ich meine,
das stimmt schon.
Civ 7 mit Abstand am meisten natürlich, aber alle drei in verschiedenem Ausmaß. Deswegen halt ein Thema, das ich auf jeden Fall anbringen wollte. Ich gebe zu, ich habe natürlich auch nicht damit gerechnet, dass wir, hätte ich vielleicht sollen, ich kenne uns ja alle, dass wir uns so verquasseln würden, dass die Zeit nicht mehr da ist. Wird dann eine eigene Ehrenrunde vielleicht mal.
Auf der Gamescom.
Vielleicht.
So.
Ich muss aber sagen, für mich war es auch Civ 7 Game, was glaube ich sehr viel beäugt wurde, gerade durch die starken Vorgänger und ich glaube zum Launch einfach vor allem durch den problematischen Multiplayer auch sehr enttäuscht hat. Ich glaube, da gab es ja auch ein Event, wo du glaube ich mit dabei warst, Maurice, was ja auch viele Probleme hatte und wo dann geguckt werden musste, wie man es letztendlich dann irgendwie gefixt bekommt oder da musste ein Patch nachgeholt werden, der auch nicht so richtig funktioniert hat. Also ich glaube, hätte das von vornherein einen nicht desynchronen funktionierenden Multiplayer gehabt, wäre Civ 7 auch einen deutlich besseren Punkt gewesen nach Release.
Allermindestens, was die Twitch-Rezeption angeht, weil da, ich glaube, auch zum Beispiel die Peets wollten eine Runde machen, die dann Schwierigkeiten hatte. In der weiteren Community, glaube ich, ist der Multiplayer gar nicht so der Fokus. Mhm. Aber so aus Streamer-Linse betrachtet war das natürlich schade. Wir hatten ja auch Ranger Steinwallen, wir haben ja auch eine Runde gemacht, die wir eigentlich zu 8 machen wollten und gemerkt haben, geht gar nicht.
Muss mit 2 Vierer, glaube ich,
genau, wir haben dann 2 Vierer draus gemacht. Eine erfahrene Runde, eine Newbie-Runde. Das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht, was in der Community das Hauptding war. Aber natürlich aus Streamer-Sicht war das ein weiterer Punkt, der echt schade war, weil Civ-Multiplayer-Events ja gerade in der deutschen Szene auch so eine Tradition haben. Und dann haben alle Ausrichter auf verschiedene Art und Weise gemeint, verdammt, wir haben da Probleme mit. Nicht mal nur eben technisch desync-mäßig, sondern auch einfach die Spielerzahl gibt nicht das her, was man zum Teil machen wollte. Das war ultra schade. Und deswegen, also all diesen drei Spielen drücke ich Daumen, dass es, und Civ 7 ist das, was am schlimmsten gelandet ist. Muss auch wichtig sein, dass ich hier nicht sage, Anno 117 und EU5 sind auf gleichem Level rettungsbedürftig, aber auch beide in der Community gerade zumindest umstritten, würde ich sagen. Und ich drücke Ihnen allen dreien einfach sehr die Daumen, sage ich mal, und bin sehr gespannt auf die Sachen, die Sie liefern dieses Jahr, weil da sind allermindestens spannende bis sehr coole Sachen in der Pipeline bei allen dreien, auf die ich alle drei Bock habe. Wie sie landen werden, wird man sehen müssen. So, und damit haben wir jetzt noch 7 Minuten, um den Podcast abzuschließen. Schaut, wie gut ich das gemacht habe.
Was wir auch sehen müssen, ist, wie Rangers letztes Spiel aussieht.
Genau.
Ja,
genau.
Mal, Leon, lern von mir, ne? Ich wollte eigentlich mit einem kontroversen Take dann einfach zumachen und dann sagen, so, jetzt diskutieren wir nicht mehr darüber weiter. Ich wollte nämlich sagen, für mich ist Civ 7 immer noch das beste Civ zum Release. Naja, wir müssen jetzt zu meinem Spiel rüberkommen. Reiß dich zusammen, Maurice. Ich hab keine Zeit.
Wir fanden doch hier alle Civ 7 gut.
Ich mochte es ja auch. Ich wollte eigentlich
Ranger, du versuchst kontrovers zu werden, aber du hast es einfach nicht
drauf. Wir sind Steinwein, ich weiß, Steinwein ist es schwierig für dich, aber wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt. Ja, es gibt auch andere Menschen außerhalb von uns.
Ich wollte nämlich eigentlich auch gerade sagen, dass dieser Versuch, kontrovers zu sein, wirklich einfach nicht mehr an Steinwallens Witcher 3 ist Ubisoft meets TikTok rankommen kann.
So weiter.
Wir gehen zum letzten Spiel rüber. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, welches Spiel ich noch mit reinnehmen möchte. Ich habe gedacht, nehme ich Subnautica 2 mit rein, aber aufgrund dessen, was da mit Krafton und so im Hintergrund passiert ist, weiß ich nicht, ob ich mich da wirklich so sehr drauf freue. Dann habe ich überlegt, nehme ich Total War Warhammer 40k mit rein, weil da freue ich mich auch drauf, aber dann war die Schlacht manchmal so ein bisschen wie Dawn of War-like und kann ich das wirklich als eines der Top-Titel 2026 nehmen? Und deswegen habe ich mich zu etwas anderem entschieden, bei dem wir wirklich große Gefahr laufen, dass das der Flop 2026 werden könnte. Wenn es das aber nicht wird, könnte das so einige Nerdherzen von uns richtig krass erfüllen. Und zwar Game of Thrones War for Westeros.
Da habe ich richtig Bock drauf.
Das wird ein RTS-Spiel, ein Echtzeitstrategiespiel in der Game of Thrones-Welt eben. Und dieses Mal nicht mit das x-beliebigste, tausendste Handyspiel, das Game of Thrones rausbringt, sondern wirklich eins, bei dem Substanz dahinter zu sein scheint. Bei dem es wirklich so aussieht, als wenn wir dort interessante Multiplayer-Gefechte haben könnten. Bei dem wir wirklich ein neues jetzt nur von den Screenshots und von dem her, was wir sehen können von dem bisschen Trailer-Material, was wir bekommen haben, was wirklich so eine Richtung gehen könnte von einem Warcraft 3, wo wir dann wieder spielen werden, oder Age of Mythology sogar, wenn man so möchte, bei denen wir einzelne Einheiten, was?
Hätte ich sogar eher gesagt, so eher so Age of Mythology.
Ja, genau.
Schlacht um Mittelerde ist noch eins, an das viele gedacht haben, wenn sie das sehen.
Ja, Schlacht um Mittelerde.
Aber in Westeros ist ja wirklich ein Traum, den Fantasy-Strategen schon lange hatten. Ich bin 100% bei dir, ich unterschreibe das, ich freue mich riesig drauf. Die Entwickler haben auch mit Age of Darkness zumindest ein solides RTS gemacht. Das war so ein Fantasy, They Are Billions-like. Also das ist zumindest nicht, die Lizenz wird an irgendeine Crap-Schmiede rausgefarmt, um noch ein bisschen Geld zu machen. Das könnte wirklich was werden. Vielleicht kein 90er-Titel, aber ein cooles Spiel für Fans. Und ich finde ja sowieso, es ist eine Schande, wie wenig aus Game of Thrones videospieltechnisch gemacht wurde.
Ja.
Freut es. Also mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, es wird geil. Gute Wahl.
Ja, und als RTS-Muffel muss ich sagen, das würde ich auch spielen. Also die Kampagne würde ich definitiv spielen, weil die Welt irgendwie cool ist. Und wenn das eine gut gestaltet, ich habe ja früher die Age of Empires-Kampagnen, habe ich auch alle gespielt und geliebt. Wenn die gut gemacht ist, schön erzählerisch gebaut ist mit Helden und so, habe ich richtig auch Bock drauf.
Die größte Gefahr, vielleicht das noch, damit das jetzt nicht allzu lange ausartet, die größte Gefahr, die ich für das Spiel sehe, ist, PlaySide ist zwar ein guter Entwickler, Age of Darkness Final Stand ist ja von denen und ich habe Angst, dass sie es zu einem Age of Darkness Final Stand machen, also zu einem Day a Billion-like. Wir müssen eine Stadt bauen und dann gegen die White Walker verteidigen.
Aber die Screens sehen nicht so aus.
Das
stimmt, die sehen nicht danach aus, aber ich habe trotzdem irgendwie immer so dieses Gefühl, weil es gibt im Moment gefühlt so eine Welle davon, wir wollen They Are Billion-like sein und dann sind 20 Spiele davon rausgekommen, die genau dieses Konzept aufgemacht haben. Ja. Ah, ich hoffe nicht, dass es das wird. Naja, das waren sie, unsere Spiele. 2026, was wir erwarten oder was vielleicht schon rausgekommen ist, siehe Steinwallen oder was vielleicht gar nicht 2026 rauskommt.
Siehe Maurice, dreifach.
Oder drei Nennungen, wir machen eine riesengroße Diskussion auf. Immerhin hat sich unser Gast richtig daran gehalten.
Das stimmt,
nämlich der liebe Leon.
Ja.
Leon, erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Das andere ist, vielleicht, wo finden wir dich denn überall?
Ich streame bei Bonjour. Also einfach twitch.tv/Bonjour. Es wird keiner eintippen können, deswegen danke für den Shoutout. aber ich würde gerne
also eine Sache noch machen. B-O-N-J-W-A, Leute.
Also der unseren Zuschauern kannst du schon etwas mehr zutrauen, lieber Bon. Lieber Leon. Na gut.
Ich hätte noch ein, zwei Honorable Mentions, wenn ihr da nichts dagegen hättet. Weil ich habe ja ein bisschen mehr.
Du bist derjenige, der weiter muss. Wenn du noch Zeit hast, hau sie raus.
Ja, klar. Müssen wir vielleicht drüber diskutieren, aber eine Sache, die jetzt gerade wieder sehr nachgepatcht wurde und sehr im Kommen ist, ist Deadlock von Valve, das Spiel, was ein bisschen so Hero-Shooter, MOBA aussieht. Eine weitere Sache, die dieses Jahr rauskommt von den Hitman-Machern, ist 007 First Light, wo ich mich persönlich sehr drauf freue, weil ich ein großer Hitman 3-Fan bin.
Oh, da hat Steinwall Meinungen dazu, da müssen wir jetzt aufpassen.
Oh, oh. Und ein weiteres Spiel von den Halo-Machern, nämlich Bungie, Marathon, was auch nächsten Monat rauskommt, was so ein bisschen Extraction-Shooter-like aussieht. Sind alles Sachen, wo ich auch sehr gespannt drauf bin und mal gucken werde, was sich so ergeben wird.
Ja, Marathon wird natürlich insofern spannend, ob Bungie das, also ob sich Bungie damit rettet, weil das hat ja bislang keine guten Vorzeichen gehabt, aber das scheint stimmt, sich jetzt ja ein bisschen rauszukämpfen daraus. Jetzt hast du, Leon, natürlich zum Abschluss nochmal, nachdem wir dich gelobt haben, ja, doch noch die Regeln gebrochen, ne?
Ja.
Weil jetzt hast du mehr als 3 Spiele gebracht. Das ist
richtig. Ja, vor allem solche Spiele, zu denen jeder was sagen kann. Steinwall zu dem 007-Spiel. Ich könnte hier über Marathon abbranden, was neues Extraction-Shooter schon wieder auf dem Markt werden.
Ja, ja.
Deadlock habe ich selber egal. Ich glaube, das wird sonst wirklich zu viel.
Ja. Ich bedanke mich. Danke, dass ihr mich dabei hattet.
Es war mir ein Fest, Leon. Abonniert alle Bonjour, geht darüber, tippt es richtig ein, bitte. Und ich meine, der Mann hat auch noch einen eigenen Kanal, Red Panda, auf dem du auch ab und an streamst. Aber ihr könnt ja Bond wahrscheinlich einfach, also findet ihr den nicht. Von daher, ja.
Richtig.
Und schaut euch an, wie Leon bei dem Hauptraid performen wird, bei Sauerkraut. Vielleicht
der Hardcore-Profi, der er nämlich ist. Ja.
Hoffnungsvoll, dass er dann dort untergehen wird. Aber nur du alleine.
Nur ich alleine.
Die anderen sollen durchziehen, aber die
sind ich opfer mich für dich.
Sehr ansonsten, gut.
Liebe Leute, schaut gerne bei Steinwallen vorbei auf Twitch und bei YouTube, bei Steinwallen Uncut. Schaut bei Maurice vorbei, bei mehr Maurice und bei dem GameStar Talk, wo ihr jetzt gerade hier unterwegs seid. Oder bei mir, Ranger Area, überall auf allen Plattformen. Und ansonsten sehen wir uns dann wahrscheinlich im Mai 2027 zu den besten Spielen 2027, die rauskommen, so wie ich uns kenne.
Sehr gut.
Ja, das wird schon wieder gut werden. Also macht's gut. Tschüss.
Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss. Ciao.